H.P. Lovecrafts Schatten über Innsmouth.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu unserem ersten GG Kleinkunstabend in diesem Jahr begrüßen. Mein Name, für die, die mich nicht kennen, und wir haben viele neue Gesichter, viele neue Gäste heute bei uns. Mein Name ist Bernhard Steger, ich bin Obmann der jungen Generation Matrenk. Bereits im vergangenen Jahr haben wir frei nach dem Motto großen Kulturgenuss im kleinen gemütlichen Ambiente mit unserer jungen Kulturinitiative begonnen und es geschafft, diese zu einer doch sehr beliebten Plattform für Künstlerinnen und Künstler, für Autorinnen und Autoren und natürlich auch für Musikerinnen und Musiker zu etablieren. Und das Ganze für einen guten Zweck, denn alle freiwilligen Spenden, die wir heute und auch an den zukünftigen Terminen, es sind ja 4 in Summe, sammeln dürfen, kommen wieder dem Freiwilligenzentrum Wels für konkrete, generationenübergreifende Projekte in Machtrecht zugute. Und daher darf ich mich jetzt schon sehr herzlich für den Spendenbeitrag bedanken. Die Spendenbox ist übrigens beim Eingang nochmal klar ersichtlich und steht da bereit. Ja, zusammen sind wir stärker. Diese Prämisse folgen nicht nur wir von der jungen Generation, sondern auch der Leo Club Wels. Darum freut es mich ganz besonders, unsere Freunde vom Service Club der jungen Lions in diesem Jahr als neuen Kooperationspartner bei der Umsetzung der JG Kleinkunstabende willkommen heißen zu dürfen und darf mich vielleicht sehr herzlich bei den anwesenden Mitgliedern bedanken, dass ihr heute hier seid. Dankeschön. Das darf ich natürlich ein paar Ehrengäste wieder begrüßen. Unseren Hausherrn, Bürgermeister Paul Mahr. Ohne Paul wäre natürlich so eine Veranstaltungsreihe nicht möglich, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und wir wissen ja, dass vor allem dieses Haus als Vereinszentrum gerade wieder aktuell in der politischen Diskussion steht. Und dazu können ja wir nur sagen, wir sind froh, dass es dieses Haus gibt. Quasi als Lebensader für viele Vereine und auch Menschen. Und dazu stehen wir, ganz klar. Ich darf dann ebenso begrüßen unsere Nationalratsabgeordnete Petra Wimmer. Vizepräsident von den Leo Club Wels, Dr. Michael Fantier. Vom Lions Club Wels Vollheim, Ottmar Fetz. Die Leiterin des Standortmarketing macht Renk, Magistra Jennifer Brandstetter. Ja, ist quasi, wenn ich so sagen darf, das Gesicht der JG Kleinkunstabende, der Daniel Leitner. Vielleicht auch gleich eine Ankündigung machen, weil nämlich der nächste JG Kleinkunstabend im April, genau gesagt am 22. April, wird wieder mit dem neuen Buch mit Daniel Leitner stattfinden. Ebenso freut mich ganz besonders, dass die junge Künstlerin Carina Weger heute bei uns ist. Aber dazu darf ich ergänzen, dass sie die Carina schon ausgestellt hat, ihre Werke, und die bildnerischen Werke im Zuge eines Kleinkunstabends und das war auch sehr erfolgreich. Schön, dass du heute da bist.
Cool.
Ja, natürlich nicht zu vergessen, er ist ein Stammgast, den Herrn Präsident der Red Bike Österreich, Karl Kinas. Natürlich vom Freiwilligenzentrum Wels, Geschäftsführerin Frau Gelinde Hochhauser und Magister Konsulent Wolf Dorner. Alle anwesenden Mitglieder des Rollenspielvereins Halle der Helden, auch voll super, dass ihr heute da seid bei uns. Ja, und alle anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Presse und Medien natürlich. Herzlich willkommen. Ja, bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei unserem heutigen Vortragenden, Rechtsanwalt Magister Michael Lanzinger.
Du bist rechts einmal.
Ja, ich würde das schon langsam. Rechts einmal, genau. Schauspieler Maximilian Molo.
Hallo.
Und die Musikerin Madita Killinger. Ein riesengroßes Dankeschön natürlich an das gesamte Gehege. Super Arbeit. Paul, dann darf ich dich aussuchen.
Bernd, du bist in eine gute Schule gegangen, weil du magst dich schon so ausführlich, dass du im Bürgermeister kaum mehr was überlässt. Bewusst. Na, schön, dass du da seid. Danke an die EG, an das ganze Team. Unter deiner Führung, es hat sich wirklich was Tolles entwickelt. Wir haben zwar heute den ersten Kleinkunstabend, aber wir haben schon die dritte Veranstaltung im heutigen Jahr mit dem Neujahrsempfang. Und beim Bürgermeister, und das habe ich auch noch mit den Jungen gemacht, und das war ein schöner Abend, wo man gesagt hat, zurückgeschaut und viergeschaut. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache in der Entwicklung von Max Frank, dass sehr viele junge Menschen sich kulturell, künstlerisch, sportlich einfach verwirklichen können. Und für das stehe ich und für das stehen viele andere. Und auch die Debatte um dieses Haus. Es wird dieses Haus immer geben, genau um diesen günstigen Preis, dass man sagt, ich habe es bei der Jahreshauptversammlung der Halle der Helden am Wochenende schon erwähnt. Ich brauche Argumente für die Diskussionen der politischen, aber ansonsten sind wir, speziell meine Person und die Sozialdemokratie, Verfechter dieser Möglichkeiten für 14 Vereine ums günstige Geld, eine tolle Möglichkeit, einer Hoppe, einer Tätigkeit, einer Sporttätigkeit auszuüben. Und das wird in den nächsten 7 Jahren auf jeden Fall so bleiben, weil es mir wichtig ist, dass dort wirklich viel passiert und eine tolle Dynamik auch in diesem Haus entstanden ist, war eh nicht immer so, aber speziell, wir haben ein tolles neues Haus und auch unser Full House ist voller Leben und voller Innovation und das wird auch so bleiben. Ich bin schon sehr gespannt am heutigen Abend. Michael kenne ich schon sehr, sehr lange, in anderer Tätigkeit nicht beruflich, Gott sei Dank. Aber und darum möchte ich heute auch gar nicht mehr lang um und um sprechen. Ich freue mich auf einen unterhaltsamen Abend, der es nur jedes Mal geworden ist, egal was angeboten worden ist, und das ist eigentlich diese Vielfalt, diese Breite, und ich freue mich natürlich auch schon an Daniel im April. Schönen Abend und danke fürs Kommen.
Herr Linde, ich werde dich gleich anschließend ersuchen.
Ja, schönen guten Abend, ich freue mich, dass so viele kommen sind. Ich darf das Freiwilligenzentrum heute das neue Projekt Besuch mit Buch präsentieren. Freiwillige Mitarbeiter gehen da in den privaten Haushalt, in den privaten Wohnbereich mit einem Buch und lesen bzw. lesen vor mit Menschen, die weniger keine sozialen Kontakte mehr haben, weil sie in der Mobilität eingeschränkt sind. Und das ist leider wirklich ein aktuelles Thema, dass viele Menschen quasi wie das Rapunzel im Turm sitzen und nicht mehr aus dem Haus gehen, weil man sagt, vielleicht die gesundheitlichen Bedingungen, Rahmenbedingungen nicht mehr da sind. Und so versuchen wir eine Brücke zu schlagen, damit Menschen einfach dann wieder Sozialkontakte haben, die kognitiven Fähigkeiten gefördert, erhalten werden, im besten Fall verbessert werden. Ein ganz spannendes Projekt. Wer sich engagieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wir haben hinten eine Liste aufliegen, wo man sich eintragen kann, damit man die Informationen kriegt. Wir werden im Zuge dessen auch Workshops veranstalten. Es gibt Informationsabende. Die ersten Leitgänger, jetzt in die ersten Freiwilligengänger, gerade in quasi, wie sagt man jetzt, das war heute vorhin, also in Einsatz. Das heißt, wir haben schon die ersten Matches gemacht, wo quasi es sind alles Damen, die besucht werden, und es sind alles Damen, die besuchen. Aber das kann sich ja ändern, also auch die Herren sind eingeladen, zu uns zu kommen. Ich sage, ein ganz spannendes Projekt, es ist generationenübergreifend und also ich denke mal, dass sehr viel Bedarf da ist. Jetzt, wo es sehr langsam bekannt wird, kommen ganz viele Anrufe, ganz viele Nachfragen, ob wir auch dorthin kommen können und ob wir jetzt nur in Max Frank aktiv sind. Sind wir momentan in Max Frank und in einem Stadtteil in Wöls, in der Pilotphase quasi. quasi. Aber ich glaube, der Bedarf ist da. Es gibt sehr viele Freiwillige, die sich da wirklich auch zur Verfügung stellen. Und dafür möchte ich auch jetzt schon mal Danke sagen. Dankeschön.
Ich bin gleich mit meinem Schummel am Ende. Ich darf allerdings noch eine Person ersuchen, nämlich unseren neuen Kooperationspartner vom Leo Club Wels. Bitte Dr. Michael von Theo.
Also sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher, ich möchte kurz unser Club vorstellen. Meine Wenigkeit, ich bin Michael Hohenmann Wirt. Also die Namen müssen Sie nicht merken. Ich komme ursprünglich aus Vietnam. Ich bin 2 Jahre in Österreich und unser Club, das ist ein Leo Club Wels, ist eine weltweite Organisation. Unser Club hat nicht so viele Mitglieder, also im Vergleich zur jungen Generation sind wir winzig. Wir haben jetzt nur 9 Mitglieder. Wir sind eine Charity-Organisation. Wir machen verschiedene Activities, zum Beispiel vor Weihnachten sammeln wir Geschenke für Obdachlose. Wir arbeiten zusammen mit Wohnservice in Wels, mit der Notstabstelle. Haben wir zum Beispiel ein Mittagessen oder Abendessen verbracht mit Menschen oder mit Obdachlösen. Oder wir sammeln Lebensmittel vor Supermärkten und dann spenden wir das weiter, die oberösterreichische Tafel zum Beispiel. Und es freut mich sehr, dass wir einen Kontakt aufgenommen mit junger Generation oder mit einem netten Mann oder mit einem Bernie. Und wir freuen uns für die gute Zusammenarbeit und freut mich sehr, dass ich dich kennengelernt habe. Einen schönen Abend wünsche ich.
Danke. Ja, es bleibt dir nichts mehr zu sagen. Es wird schaurig schön. Ich wünsche gute Unterhaltung und darf bitten. Dankeschön.
Was werdet ihr was heute?
Hohes Gericht, verehrte Staatsanwaltschaft, mein Mandant ist unschuldig. Würde ich sagen, wenn das heute eine Gerichtsverhandlung wäre. Aber ich bin in meiner Freizeit hier und bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich beim Bernie Steg, dass wir die Möglichkeit haben, heute hier für Sie eine Lesung über einen Autor, der zu meinen Lieblingsautoren zählt, nämlich Howard Phillips Lovecraft, entsprechend zu gestalten. Ich bin nicht alleine gekommen, denn ich bin zwar als Rechtsanwalt ganz gut bei Stimme, aber mein Kollege, der Magister Modler, Schauspieler, ist eindeutig der noch besser lesen kann. Und mit tatkräftiger musikalischer Unterstützung von der Madita Killinger. Ich verbinde interessanterweise auch mit diesem Raum sehr viel, weil, wie der Bernhard Steg gesagt hat, und auch der Bürgermeister, wir kennen uns schon einige Zeit. Ich habe hier im Volkshaus große Teile meiner Jugend verbracht, und zwar unten im Keller, wo der Vereinsraum der Halle der Helden ist, wo ich seit mittlerweile, glaube ich, fast 20 Jahren Mitglied sein darf und nächtelang gegen Drachen gekämpft habe, Jungfrauen befreit habe oder umgekehrt, je nachdem, was die Situation erforderte. Und unter anderem habe ich dort auch den Cthulhu-Mythos kennengelernt, nämlich das Rollenspiel Call of Cthulhu, wo eben die Werke von Howard Phillips Lovecraft dahinter stehen. Und ich war damals sehr interessiert und habe gefragt, was ist das? Und die Antwort ist gekommen, das wüsst nicht wissen. Es ist zu schrecklich, die Wahrheit. Und ich habe mir dann gedacht, nein, das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Und habe angefangen, das zu lesen und habe mich mit Lovecraft auch beschäftigt. Es hat sich dann weiters ergeben, dass ich und der Bernhard Steg beim gleichen Lions Club sind, nämlich Machtrenk, Welser Heide. Und so führte quasi eines zum anderen. Und ich habe da einfach alles verbunden. Also einerseits meine Kenntnisse über Howard Phillips Lovecraft aus der Halle der Helden, meine Bekanntheit mit Bernhard Steg von den Lions und dann noch die Hilfe vom Magister Model von den Lawbusters. Gemeinsam touren wir übrigens ja zurzeit durch ganz Österreich und präsentieren recht humorvoll. Das ist gewissermaßen das, was wir machen, wenn wir nicht beruflich unterwegs sind. Lassen Sie mich heute etwas mit hineinnehmen in die Werke von Howard Phillips Lovecraft. Und vielleicht zuerst ein paar Worte zum Autor. Wer ist es überhaupt? Der Howard Phillips Lovecraft, mit unserem netten leuchtenden Schummelzettel, wurde geboren am 20.08.1918 in Providence, Rhode Island. Verstorben ist am 15.03.1937 in Rhode Island. Was bezeichnend war, war, dass der Vater bereits mit 3 Jahren, also wie der Howard Phillips Lovecraft 3 Jahre war, in eine Irrenanstalt gekommen ist, wegen eines Nervenzusammenbruchs oder auch einer Geschlechtskrankheit, die dann einen Nervenzusammenbruch zur Folge hatte. Man weiß es nicht genau, was dazu geführt hat, dass der Lovecraft im Wesentlichen von seiner Mutter, seinen Tanten und seinem Großvater aufgezogen wurde, der ihm immer Horrorgeschichten erzählt hat, Gruselgeschichten. In weiterer Folge ist dann auch die Mutter in eine Irrenanstalt gekommen, was er eben sehr getroffen hat. Und nachdem dann der Großvater auch verstorben ist, hat das zu einem sozialen Abstieg geführt. Also die ehemals sehr reiche Familie war dann eher verarmt. Und das sind so Punkte im Leben vom Lovecraft, die er nie ganz verwunden hat. Und insbesondere dieser Aspekt der Geisteskrankheit spielt in seinen ganzen Werken eigentlich eine führende Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat dann kurze Zeit in New York verbracht, bevor er dann 1936 erkrankt ist und dann auch verhältnismäßig früh gestorben ist. Er hat nie wirklich eine vollständige Schulausbildung genossen, sondern er hat sich vieles selbst angelesen. Also in frühester Kindheit hat er bereits begonnen, große Klassiker, auch Geschichten aus Tausend und einer Nacht und so weiter zu lesen. Und hat sich hier dann auch mit seinen düsteren Träumen, von denen er immer wieder berichtet hat, begonnen, eben Horrorgeschichten zu schreiben. Und Horrorgeschichten, die anders waren. Also wir reden nicht von den klassischen Schauergeschichten wie Dracula oder der Werwolf oder auch Frankenstein, sondern wir reden von Dingen, die sozusagen hinter der Realität stehen. Also normale Menschen sind seine Protagonisten, die darauf kommen, was in dieser Welt eigentlich noch alles ist. Und in Lovecraft sein Grundgedanke war dieser vollkommene Nihilismus. Das bedeutet, dass die Erde selbst nur ein Sandkorn ist in einem unendlich weiten Strand und auf diesem Strand Wesenheiten existieren, die so mächtig sind, dass wir weniger wert sind wie ein Ameisenhaufen. Und diese Wesenheiten, die großen Alten, die äußeren Götter, auch der Cthulhu, einer der großen Alten, Sie sehen hier diese wunderschöne Büste, war eines seiner bekanntesten Schöpfungen. Und er hat auch diesen Satz geprägt, was er auf die großen Alten angewandt hat: Es ist nicht tot, was ewig liegen kann, da selbst der Tod als solcher sterben kann. Eine, wie gesagt, sehr düstere Weltsicht, aber auch eine sehr interessante Weltsicht, die in Richtung der Weird Fiction geht. Also er hat sich auch sehr stark mit der gängigen Wissenschaft beschäftigt, was man bei einigen seiner Werke sieht, und hat sowohl kurze wie auch längere Werke geschaffen. Einige der bekanntesten Werke sind zum Beispiel Der Flüsterer im Dunkeln oder Die Berge des Wahnsinns, Der Schatten aus der Zeit und auch natürlich Der Ruf des Cthulhu. Und eines seiner vielleicht bekanntesten Werke, weil es auch sehr oft weitergeschrieben wurde, sehr oft adaptiert wurde, sogar filmisch adaptiert wurde, ist dieses Werk, was wir Ihnen heute präsentieren wollen, und zwar in verkürzter Form, auch mit Effekten. Es wird auch aufgenommen, es soll eine Art Hörspiel live werden, und zwar Der Schatten über Innsmouth, wo es um ein geheimnisvolles Fischerdorf geht, wo weit nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Um das Ganze zu realisieren, brauchen wir allerdings zu einem gewissen Grad Ihre Hilfe.
Ja.
Sie finden auf Ihren Sesseln, oder vielleicht haben Sie es schon runtergelegt, so Lesezeichen, die vorne so aussehen. Genau, ich gebe Ihnen jetzt kurz Zeit, dass Sie es wieder hervorkramen.
Suchen Sie bitte das Lesezeichen.
Suchen Sie das Lesezeichen. Ja, perfekt. Perfekt. Wenn Sie das Lesezeichen jetzt auf die Seite umdrehen, wo nicht dieser Roll-Up drauf ist, dann finden Sie dort ein paar sehr seltsame Worte. Denn der Lovecraft hat sich auch überlegt, nicht nur, dass seine Wesenheiten, wie zum Beispiel der Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, diese ganzen großen alten Namen haben, die keine menschliche Zunge aussprechen sollte, sondern auch, dass die eine Sprache sprechen, die keine menschliche Zunge aussprechen soll. Und der berühmteste Satz, nämlich: In einem Haus in Relier, einer versunkenen Stadt, schläft träumend der tote Cthulhu, lässt sich in Kurzform so übersetzen, wie Sie das auf der Rückseite finden. Nämlich Cthulhu vertagen Relier. Und nachdem wir hin und wieder ein paar Kultisten benötigen, oder einen Sprechgesang, werden Sie das übernehmen. Ich gebe Ihnen dann immer ein entsprechendes Zeichen und Sie sprechen wir dann einfach nach und wir probieren das Ganze jetzt einmal. Also, Cthulhu für Tagen Renier. Nochmal, Cthulhu für Tagen Renier. Perfekt, wunderbar. Damit sollte nichts mehr schief gehen. Falls dann irgendwas tatsächlich beschwört wird, übernehme weder ich noch die Lawbusters noch die Stadtmacht Renk jegliche Form der Haftung. Bitte? Die Reihenfolge? Ah, Verzeihung.
Wir haben Cthulhu Relie
für Zagen. Ganz genau. Es ist wunderbar.
Sie dürfen es aber so oder so sagen.
Es ist vollgemäß.
Machen Sie es so, wie es am Lesezeichen steht.
Machen Sie es so, wie es am Lesezeichen steht.
Schummelzettel.
Das kommt drauf an, wenn man sich nicht selber ein Lesezeichen nimmt.
Alle ausgegeben.
So alle ausgegeben. Genau. In diesem Sinne. Sollten
wir uns vorstellen oder nicht?
Sollten wir uns noch vorstellen, ja?
Ja, okay, bevor du das Buch aufschlagst.
Bevor ich das Buch aufschlage, ja, dann bitte fang du an.
Okay. Ja? Darf ich mich auch noch ganz kurz vorstellen? Ja. Es wurde darum gebeten, deswegen haben wir gedacht, ich halte das Protokoll ein. Mein Name ist Maximilian Model und ich bin deswegen Magister, weil ich Jus studiert habe, vor geraumer Vorzeit. Und mich dann aber entschieden habe dazu, Schauspieler und Regisseur und Autor zu werden, weil es mir mehr Spaß macht. Und das Leben zu kurz ist für Dinge, die nicht Spaß machen, irgendwie. Genau, und im Moment läuft es gut. Ich freue mich sehr, dass wir heute da sein dürfen. Vielen Dank an alle, die da irgendetwas damit zu tun haben. Danke, Bernie. Danke, junge Generation ganz allgemein. Und auch, ich muss schon sagen, wenn man so einen coolen Bürgermeister hat, das finde ich echt extrem lässig. Da fällt es dann nur leichter, dass man was auf die Füße stellt. In diesem Sinne danke, dass auch ihr alle gekommen seid. Und ja, ich möchte nur ganz kurz was sagen zu dem, was wir lesen. Der Schatten über Innsmouth ist eine sehr lange Geschichte. Du hast, glaube ich, irgendwas Buch, wo nur die Geschichte selbst drin ist.
Das ist sehr klar.
Wir werden heute nicht die ganze Geschichte lesen. Also nicht, dass dann am Schluss irgendwer enttäuscht ist, weil wir nicht bis zum Ende gelesen haben. Genau. Und es ist eine Art Experiment, die Madita und ich und der Michael uns so überlegt haben, dass es nicht nur eine Lesung ist, sondern immer ein bisschen mehr, nämlich ein Live-Hörspiel. Ich werde lesen und die Madita wird dann hauptsächlich an der E-Gitarre Effekte dazu machen, die ihm passend sind, die wir uns überlegt haben. Gemeinsam werden wir dann manchmal Cthulhu beschwören und natürlich auch mit Ihnen allen. Genau. Deswegen ist es auch ein Ort von Experiment und ich hoffe, dass Sie alle mitmachen, weil es aufgezeichnet wird und deswegen fand ich das total spannend, was ich jetzt dann irgendwie beim Autofahren oder daheim mal anhören kann. Und sagen, ah, da habe ich auch einen Cthulhu mitbeschworen damals. Genau, also in diesem Sinne, danke fürs Kommen und einen schönen Abend heute.
Ja, mein Name ist Madita Killinger und ich bin eigentlich momentan nur in der Schule und werde eigentlich laut Schule Kindergartenpädagogin. und meine Freizeit verbringe ich eigentlich damit ich mein Leben mit Musik gestalte. Ob jetzt Mundart, Pop oder in der Schule oder Gitarre oder Klavier. Und von dem her freut es mich auch recht, dass wir das halt machen gemeinsam und ist doch einmal eine andere Welt, eine Geschichte zu vertonen, auf diese Art und Weise, wie sie das halt hören werden. Und genau. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Oh, schön.
Dann genug der Worte, begeben wir uns nach Innsmouth. Das war der erste und einzige Special Effekt.
Visuelle Special Effekt.
Visuelle Special Effekt.
Wir werden es dann aber wieder richten.
Natürlich richten es.
Schatten über Innsmouth. Ich will nun endlich das Schweigen in dieser Angelegenheit brechen. Ich war es, der in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 1927 Hals über Kopf aus Innsmouth floh, und ich war nur allzu gern bereit, mein Wissen für mich zu behalten, solange die Angelegenheit noch neu und der Ausgang ungewiss war. Aber nun, da es eine alte Geschichte ist und das Interesse und die Neugier der Öffentlichkeit abgeebbt sind, verspüre ich ein sonderbares Verlangen, von jenen schrecklichen Stunden zu sprechen, die ich in diesem berüchtigten, von bösen Schatten erfüllten Hafen des Todes und der blasphemischen Abnormität verbrachte. Wenn ich nur darüber sprechen kann, so hilft mir das schon, Vertrauen in meinen eigenen Fähigkeiten wiederzugewinnen und die Befürchtung zu zerstreuen, ich sei nur einfach das erste Opfer einer ansteckenden, albtraumhaften Halluzination geworden. Auch wird es mir helfen, den letzten Entschluss im Hinblick auf einen furchtbaren Schritt zu fassen, den ich zu tun gedenke.
Der Schatten über Innsmouth.
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 Cthulhu.
Cthulhu.
Relief. Vertagen. Cthulhu. Relief. Vertagen. Cthulhu. Relief. Vertagen. Ich hatte nie von Innsmouth gehört, bis zu dem Tage, an dem ich zum ersten und bisher auch letzten Male es sah. Ich feierte meine eben erlangte Volljährigkeit mit einer Reise durch Neuengland, um das Land kennenzulernen und außerdem historische und genealogische Studien zu treiben, und hatte eigentlich direkt von dem uralten Newburyport aus nach Arkham fahren wollen, wo die Familie meiner Mutter herstammt. In Newburyport sagte man mir, der Dampfzug sei das richtige Verkehrsmittel, um nach Arkham zu gelangen, und von Innsmouth hörte ich erst am Fahrkartenschalter auf dem Bahnhof, als ich mich über den hohen Fahrkartenpreis beschwerte. Der untersetzte, pfiffige und pfiffig dreinblickende Beamte schien Verständnis für meine Sparsamkeit aufzubringen und machte mir einen Vorschlag. »Sie können natürlich den alten Bus nehmen«, sagte er zögernd. »Aber die Leute hier halten nicht viel davon. Er fährt über Innsmouth. Ja, vielleicht haben Sie schon davon gehört. Und deswegen mögen ihn die Leute nicht. Der Besitzer ist einer aus Innsmouth. Joe Sargent heißt er. Aber ich glaube nicht, dass schon mal jemand von hier mitgefahren ist. Und von Arkham auch nicht. Ein Wunder, dass er überhaupt fährt. Wahrscheinlich ist er ziemlich billig, aber ich habe noch nie mehr als 2 oder 3 Leute drin gesehen. Alle aus Innsmouth. Abfahrt ist am Stadtplatz, vor Hammonds Drugstore, um 10 und abends um 7. Wie es scheint, eine fürchterliche Klapperkiste. Bin nie mitgefahren.« Das war das erste Mal, dass ich von dem geheimnisvollen Innsmouth hörte.
Der Schatten über Innsmouth.
Der Schatten über Innsmouth.
Ein Schatten über Innsmouth.
Da ist ein Schatten über Innsmouth.
Ein Schatten über Innsmouth.
Eine Stadt, so überlegte ich, die bei den Einwohnern der Nachbarstädte eine solche Abneigung hervorrief, musste zumindest recht ungewöhnlich sein und das Interesse eines Touristen verdienen. Ich bat also den Beamten, mir etwas über diesen Ort zu erzählen. Er war sehr bedächtig und ich hatte den Eindruck, dass er mehr wusste, als er mir sagen wollte. Innsmouth. Naja, das ist ein sonderbares Nest unten an der Mündung des Manuset. War mal eine ganz hübsche Stadt und vor dem Krieg von 1812 ein wichtiger Hafen, aber in den letzten 100 Jahren oder so ist alles verkommen. Keine Eisenbahn mehr. Die haben dort mehr leere Häuser als Menschen, glaube ich. Und abgesehen vom Fisch- und Hummerfang kein nennenswertes Gewerbe. Früher mal hatten sie eine ganze Menge Fabriken, aber heute ist nichts mehr übrig, außer einer einzigen Goldraffinerie. Die war aber mal eine ganz große Sache. Und der alte Marsh, der Besitzer, ist bestimmt reicher als Krösus. Aber er ist ein komischer alter Kerl, der sich fast nie blicken lässt. Angeblich hat er auf seine alten Tage eine Hautkrankheit oder sowas bekommen. Und deshalb traut er sich nicht mehr auf die Straße. Er ist der Enkel von Kapitän Obed Marsh, der den Laden gegründet hat. Seine Mutter war anscheinend eine Art Ausländerin, eine Südsee-Insulanerin, sagen die Leute. Und deshalb gab es Ganz schönen Krach, als er vor 50 Jahren ein Mädchen aus Ipswich heiratete. Das ist immer so, wenn es um die Leute aus Innsmouth geht. Und hier in der Gegend gibt keiner gern zu, dass seine Vorfahren aus Innsmouth stammen. Warum in Innsmouth alles so heruntergekommen ist? Wissen Sie, junger Mann, Sie dürfen nicht allzu viel drauf geben, was die Leute hier so erzählen. Über manche von den Geschichten würden Sie bloß lachen. Zum Beispiel, dass der alte Kapitän Marsh einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und Geister aus der Hölle nach Innsmouth gebracht hat. Oder dass eine Art Teufelsanbetung und grausige Opfer an irgendeiner Stelle bei den Kays stattgefunden haben. Aber ich bin aus Vermont und mir kann man mit solchen Geschichten nicht kommen. Sie sollten sich aber mal anhören, was ein paar von den Alten über das schwarze Riff vor der Küste wissen wollen. Teufelsriff nennen sie's. Es schaut die meiste Zeit ein ganzes Stück aus dem Wasser heraus und ist nie besonders tief drunter. Aber man könnte es kaum eine Insel nennen. Angeblich kann man auf diesem Riff manchmal eine ganze Legion Teufel sehen. Sie sollen rumliegen oder aus irgendwelchen Höhlen am oberen Rand raufflitzen und wieder drin verschwinden. Es ist ein zackiges, unebenes Ding, über eine Meile weit draußen. Und damals, als die Schiffe noch nach Innsmouth anliefen, machten sie große Umwege, um bloß dran vorbeizukommen. Natürlich nur Schiffe, die nicht aus Innsmouth selbst waren. Eine von diesen komischen Geschichten war über den alten Kapitän Marsh, dass er angeblich mal in der Nacht auf dem Riff gelandet ist, wenn die Flut günstig war. Es wurde gemunkelt, dass er dort was mit Dämonen zu tun hatte. In Wirklichkeit wird es so gewesen sein, dass das Riff nur wegen dem Kapitän so einen schlechten Ruf gekriegt hat. Ja, das war alles vor der Epidemie von 1846, die über die Hälfte der Einwohner aus Innsmouth dahingerafft hat. Sie haben sich da eigentlich nie so recht herausgefunden. Sie haben auch nicht herausgefunden, was es für eine Krankheit gewesen ist, aber wahrscheinlich war es irgendeine ausländische Seuche. Jedenfalls war es eine ganz böse Sache. Hat sich nie mehr erholt. Heute wohnen da höchstens noch 300 bis 400 Menschen. Aber der eigentliche Grund für die Abneigung der Leute ist einfach ein Rassenvorurteil. Und ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Ich kann das Volk aus Innsmouth selber nicht ausstehen und habe keine Lust hinzufahren. Ich nehme an, Sie wissen, wie viele Schiffe aus Neuengland mit sonderbaren Häfen in Afrika, Asien, der Südsee und überall auf der Welt zu tun hatten und was für komische Sorten von Leuten sie manchmal mitbrachten. Ja, und irgend sowas muss bei den Leuten von Innsmouth auch im Hintergrund sein. Der Ort war durch Salzsümpfe und Flüsse ziemlich vom Hinterland abgetrennt und man kann natürlich keine Einzelheiten wissen. Es ist aber ziemlich klar, dass der alte Kapitän Marsh ein paar recht sonderbare Exemplare mitgebracht hat, als in den 20er und 30er Jahren drei Schiffe von ihm auf See waren. Die Leute aus Innsmouth haben heute tatsächlich was Komisches an sich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber man kriegt eine Gänsehaut davon. Sie werden es auch an diesem Sergeant feststellen, wenn Sie mit dem Bus fahren. Manche von ihnen haben sonderbar schmale Schädel mit flachen Nasen und hervortretenden, starren Augen, die sie anscheinend nie zumachen. Und ihre Haut ist irgendwie nicht in Ordnung. Sie ist rau und schuppig und der Hals ist auf beiden Seiten eingeschrumpft oder faltig. Außerdem kriegen sie in ziemlich jungen Jahren eine Glatze. Die Älteren sehen am schlimmsten aus. Ich glaube sogar, dass ich noch nie einen ganz Alten von dieser Rasse zu sehen gekriegt habe. Wahrscheinlich sterben sie früh, weil sie zu tief ins Glas geschaut haben. Die Tiere haben Angst vor ihnen. Ja, als es noch keine Autos gab, hatten sie eine Menge Schwierigkeiten mit den Pferden. Hier oder in Arkham will keiner was mit ihnen zu tun haben. Und sie selber verhalten sich auch ziemlich reserviert, wenn sie in die Stadt kommen und wenn irgendeiner versucht, auf ihrem Gebiet zu fischen. Merkwürdig, wie viele Fische es immer vor Innsmouth gibt, wenn man woanders kaum welche findet. Aber sie brauchen bloß mal versuchen, selbst dort zu fischen und sie werden erleben, wie sie dieses Volk wegjagt. Ja, es gibt ein Hotel in Innsmouth. Es heißt Gilman House. Aber ich glaube kaum, dass viel damit los ist. Ich würde Ihnen nicht raten, es auszuprobieren. Bleiben Sie lieber die Nacht hier und nehmen Sie dann den 10 Uhr Bus morgen früh. Dann können Sie um 8 Uhr abends einen Bus nach Arkham bekommen. Ja, der Himmel weiß, dass die Leute von Innsmouth nicht mehr viel besser sind als die Südseekannibalen oder die Wilden in Guinea. Ich glaube, sie sind das, was man in den Südstaaten weißes Gesindel nennen würde. Gesetzlos, gerissen und voll finsterer Machenschaften. Sie können sich darauf verlassen, dass neugierige Fremde in Innsmouth nicht gern gesehen sind. Ich habe selbst von mehr als einem Geschäftsmann oder Regierungsbeamten gehört, der dort verschwunden ist. Und man munkelt auch von einem, der den Verstand verloren hat und jetzt in Denver ist. Sie müssen dem alten Kerl eine Heidenangst eingejagt haben. Deshalb würde ich an Ihrer Stelle lieber nicht über Nacht dort bleiben. Ich war nie dort und es zieht mich auch gar nicht hin. Aber ich glaube tagsüber können Sie sich ruhig mal umschauen, obwohl die Leute hier Ihnen abraten werden. Wenn Sie die Gegend kennenlernen wollen und nach altem Kram suchen, dürfte Innsmouth für Sie genau das Richtige sein. So brachte ich denn einen Teil des Abends damit zu, in der Stadtbibliothek von Newburyport nachzulesen, was ich über Innsmouth finden konnte. Am interessantesten war ein kurzer Artikel über den eigenartigen Schmuck, der auf unbestimmte Weise mit Innsmouth in Verbindung gebracht wurde. Die bruchstückhaften Beschreibungen dieser Juwelen waren dürftig und prosaisch, doch ich glaubte, in ihnen einen Unterton zu entdecken, der mir immer merkwürdiger vorkam. Irgendetwas an ihnen schien so außergewöhnlich und provozierend, dass sie mir nicht aus dem Sinn gehen wollten. Und so beschloss ich, das hier aufbewahrte Stück unbedingt noch anzuschauen. Es hätte gar keiner besonderen Aufgeschlossenheit für schöne Dinge bedurft, um buchstäblich den Atem anzuhalten angesichts der seltsamen, überirdischen Pracht des fremdartigen, verschwenderischen Fantasiegebildes, das dort auf einem purpurnen Samtkissen ruhte. Selbst jetzt kann ich kaum beschreiben, was ich sah, obwohl es ganz offensichtlich eine Art von Tiara war. Sie war vorne hoch und hatte eine große und sonderbar unregelmäßige Umfangslinie, so als sei sie für einen Kopf mit fast missgestalteter elliptischer Form bestimmt. Das Material schien überwiegend Gold zu sein, und man hatte Stunden mit dem Studium der faszinierenden und merkwürdig unkonventionellen Verzierungen zubringen können. Es war, als sei sie das Werk einer künstlerischen Tradition eines anderen Planeten. Unter den dargestellten Figuren waren monströse Fabelwesen von abschreckender Absurdität und Bösartigkeit. Halb Fisch und halb Frosch ähnlich. Hin und wieder bildete ich mir sogar ein, jeder einzelne Umriss dieser blasphemischen Froschfische enthalte die letzte Quintessenz unbekannten und unmenschlichen Unheils. Zudem erfuhr ich von einem Kult, der esoterische Orden von Dagon genannt wurde, und dieser sei zweifellos eine verderbte, beinahe heidnische Lehre, die vor einem Jahrhundert aus dem Osten eingeführt worden sei. Cthulhu. Relief. Vertagen.
Cthulhu.
Relief. Vertagen. Cthulhu. Relief. Vertagen. Sie erlangte bald den stärksten Einfluss in der Stadt, verdrängte die Freimaurerei völlig und übernahm deren bisherigen Tempel auf dem neuen Kirchplatz als Versammlungsort. Für viele war all dies Grund genug, die alte Stadt des Verfalls und der Verlassenheit zu meiden. Doch für mich stellte es nur einen neuen Anreiz dar. Ich konnte kaum schlafen und wünschte sehnlich den Tagesanbruch herbei.
Ein Schatten über Innsmouth.
Der Schatten ist eine Schatten. Ein Schatten über Innsmouth. Ein Schatten über Innsmouth.
Ein Schatten über Innsmouth.
Am nächsten Morgen stand ich kurz vor 10 Uhr mit meinem Köfferchen vor Hammonds Drugstore auf dem alten Marktplatz und wartete auf den Bus nach Innsmouth. Einige Augenblicke später ratterte ein kleiner, äußerst klappriger Bus von schmutzig-grauer Farbe die State Street entlang, wendete und hielt vor mir am Rand des Bürgersteigs. Ich spürte sofort, dass der Richtige war. Eine Vermutung, die sogleich durch das halb unleserliche Schild Arkham Innsmouth Newburyport an der Windschutzscheibe bestätigt wurde. Mir kamen Bedenken, als ich sah, dass ich der einzige Passagier sein würde. Irgendwie konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass ich mit diesem Fahrer allein auf die Reise gehen sollte. Doch als es Zeit wurde, abzufahren, schob ich meine Befürchtungen beiseite, kletterte nach dem Mann in den Bus und hielt ihm eine Dollarnote hin, wobei ich das einzige Wort Innsmouth murmelte. Er sah mich eine Sekunde lang an, während er mir 40 Cent Wechselgeld herausgab. Ich nahm mehrere Reihen hinter ihm Platz, doch auf derselben Seite, denn ich wollte während der Fahrt die Küste sehen. Es war ein warmer, sonniger Tag, aber die Landschaft aus Sand, Ried, Gras und verkümmertem Gebüsch wurde immer trostloser, je weiter wir in sie vordrangen. Der Geruch des Meeres weckte schlimme Vorahnungen. Und der steife Rücken und der schmale Kopf des Fahrers wurden mir immer widerwärtiger. Als ich ihn genauer betrachtete, sah ich, dass sein Hinterkopf fast genauso haarlos war wie sein Gesicht und nur ein paar schüttere gelbe Haarsträhnen hier und da die graue, schuppige Haut verdeckten. Doch im Augenblick galt meine ganze Aufmerksamkeit dem näheren Panorama, das sich unmittelbar vor uns entfaltete. Ich erkannte, dass ich nun endlich dem von Gerüchten überschatteten Innsmouth von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand.
Ein Schatten über Innsmouth.
Da ist ein Schatten über Innsmouth.
Ein Schatten über Innsmouth.
Ein Schatten über Innsmouth.
Es war eine Stadt von großer Ausdehnung und gedrängter Bauweise, aber mit einem gespenstischen Mangel an sichtbaren Lebenszeichen. Aus den zahllosen Kaminen stieg kaum ein Rauchwölkchen auf. Und weit draußen auf dem Meer erkannte ich trotz der Flut eine lange, schwarze Linie, die sich kaum über der Wasseroberfläche erhob und dort irgendwie unheimlich und bösartig aussah. Das musste das Teufelsriff sein. Und während ich hinausschaute, schien sich in meinen Abscheu ein sonderbares Gefühl der Verlockung zu mischen. Und merkwürdigerweise fand ich diesen Unterton verwirrender als den primären Eindruck. Doch bevor ich mein Ziel erreichte, hatte ich noch ein Erlebnis, das einen ausgesprochen unangenehmen Eindruck hinterließ. Der Bus war auf einem offenen, kreisförmigen Platz angekommen, mit je einer Kirche auf zwei Seiten und den verstaubten Überresten einer runden Grasfläche in der Mitte. Und ich besah gerade eine große Säulenhalle an der rechts von uns liegenden Abzweigung. Der ehemals weiße Anstrich des Gebäudes war grau und blätterte ab, und das schwarz-goldene Schild auf dem Giebelfeld war so verwaschen, dass ich nur mit Mühe die Worte esoterischer Orden von Dagon entziffern konnte.
Cthulhu, Relie, Vertagen.
Cthulhu, Relie, Vertagen. Cthulhu, Relie, Vertagen. Das war also der einstige Freimaurertempel, den der degenerierte Kult übernommen hatte. Dann erreichten wir den großen, halbkreisförmigen Platz jenseits des Flusses und der Bus hielt auf der rechten Seite vor einem großen, von einer Kuppel gekrönten Gebäude mit Resten eines ehemals gelben Anstrichs, dessen halb verwischtes Schild es als das Gilman House auswies. Ich war froh, dem Bus entkommen zu sein und betrat gleich die schäbige Hotelhalle, um meinen Koffer dort unterzustellen. Es war nur ein Mensch zu sehen, ein ältlicher Mann, der nicht den Innsmouth-Look hatte, wie ich es inzwischen bei mir selbst nannte. Und ich beschloss, ihm keine der Fragen zu stellen, die mir auf der Seele brannten, eingedenk der seltsamen Dinge, die man mir von diesem Hotel berichtet hatte. Stattdessen schlenderte ich auf den Platz hinaus, von dem der Bus schon verschwunden war, und betrachtete aufmerksam und interessiert die Szenerie. Aus irgendeinem Grund beschloss ich, mit meinen Nachforschungen in dem Kettenladen zu beginnen, dessen Personal wahrscheinlich nicht aus Innsmouth stammen würde. Es stellte sich heraus, dass ein junger Mann von ungefähr 17 Jahren allein den Laden führte. Er war aus Arkham, wohnte bei einer Familie, die aus Ipswich stammte, und fuhr nach Hause, so oft er ein paar freie Stunden hatte. Seine Familie war nicht damit einverstanden, dass er hier arbeitete, aber er war an diesen Ort versetzt worden und wollte seine Stellung nicht aufgeben. Er sagte mir, es gäbe in Innsmouth weder eine öffentliche Bibliothek noch eine Handelskammer, aber ich würde mich wahrscheinlich schon zurechtfinden. Es sei ratsam, nicht allzu auffällig in den Bezirken sich zu bewegen, insbesondere nördlich vom Fluss, denn die Leute seien mürrisch und feindselig. Dort seien sogar schon Fremde verschwunden. Was die Leute hier anginge, so wisse er kaum, was er von ihnen halten solle. Sie seien so selten zu sehen wie Tiere, die in Erdlöchern leben, und man könne sich kaum vorstellen, womit sie sich die Zeit vertrieben, abgesehen von ihrer planlosen Fischerei. Nach den Mengen geschmuggelten Alkohols zu urteilen, die sie konsumierten, legen sie wahrscheinlich fast den ganzen Tag im Delirium. Sie seien sehr gern im Wasser und gingen oft im Fluss oder im Hafen zum Schwimmen. Es würde auch keinen Zweck haben, meinte mein Informant, den Einheimischen irgendwelche Fragen über ihre Stadt zu stellen. Der Einzige, der vielleicht sprechen würde, sei ein sehr alter, aber normal aussehender Mann, der im Armenhaus am Nordrand der Stadt lebe und seine Zeit damit zubringe, in der Stadt herumzulaufen oder in der Nähe der Feuerwache herumzulungern. Dieser wunderliche Alte, Zadok Allen, habe 96 Jahre auf dem Buckel und sei nicht mehr ganz richtig im Kopf. Außerdem ein stadtbekannter Trunkenbold. Er sei ein merkwürdiger, scheuer Mensch, der sich ständig umblicke, als habe er vor etwas Angst. Und im nüchternen Zustand könne man ihm nicht dazu bringen, auch nur ein Wort mit einem Fremden zu wechseln. Er könne jedoch nie widerstehen, wenn man ihm seinen Lieblingsstoff anbiete. Und wenn er erst einmal betrunken sei, erzähle er einem mit flüsternder Stimme die erstaunlichsten Dinge aus alten Zeiten. Der junge Mann sagte mir zur Warnung, dass viele Straßenschilder abgerissen seien, und fertigte mir eine grobe, doch ausführliche und sorgfältige Skizze von der Stadt an, in die er die wesentlichen Punkte einzeichnete. Nach kurzer Betrachtung war ich sicher, dass sie mir eine große Hilfe sein würde, steckte sie ein und bedankte mich überschwänglich bei dem jungen Mann. So machte ich mich also auf meinen systematischen, wenn auch von gemischten Gefühlen begleiteten Rundgang durch die engen, schattendunklen Gassen von Innsmouth. In all den Straßen war kein lebendes Wesen zu sehen. Und ich wunderte mich darüber, dass es in Innsmouth offensichtlich weder Katzen noch Hunde gab. Heimlichkeit und Verstohlenheit schienen allgegenwärtig in dieser schweigenden Stadt der Befremdung und des Todes. Und ich konnte mich nicht des Gefühls erwehren, das mich an allen Ecken wachsame, spähende Augen, die nie geschlossen waren, aus dem Hinterhalt beobachteten.
Cthulhu, Relie, vertagen.
Cthulhu, Relie,
vertagen.
Cthulhu, Relie, vertagen.
Da sah ich zu meiner Linken die baufällige Feuerwache und bemerkte den in schäbigen Lumpen gehüllten alten Mann mit dem roten Gesicht, dem buschigen Bart und den wässrigen Augen, der auf einer Bank vor dem Gebäude saß und sich mit zwei ungepflegten, aber nicht abnormal aussehenden Feuerwehrmännern unterhielt. Das musste natürlich Zadok Allen sein. Der halbverrückte, 90-jährige Trunkenbold, dessen Geschichten vom alten Innsmouth und seinen Schatten so schrecklich und unglaublich sein sollten. Man hatte mich gewarnt, dass es gefährlich sei, sich von den Einheimischen im Gespräch mit ihm beobachten zu lassen. Doch der Gedanke an diesen alten Zeugen des Verfalls der Stadt, dessen Erinnerungen bis in die gute alte Zeit der Schiffe und Fabriken zurückreichen mussten, war eine Verlockung, der ich trotz aller rationalen Überlegungen nicht widerstehen konnte. Eine Literflasche Whisky bekam ich anstandslos, wenn auch keineswegs billig, im Hinterzimmer eines düsteren Kramladens. Als ich wieder auf dem Platz angelangt war, sah ich, dass das Glück mir geneigt war, denn gerade schlurfte eine Gestalt aus der Payne Street um die Ecke des Gilman House, bei der es sich um niemand anderes als den hochgewachsenen, mageren und zittrigen alten Zadok Allen höchstpersönlich handelte. Ich lenkte seine Aufmerksamkeit auf mich, indem ich die soeben erstandene Flasche schwenkte und merkte alsbald, dass er angebissen hatte und hinter mir herschlurfte. Ich hielt mich an die Kartenskizze, die der junge Verkäufer mir gezeichnet hatte, und suchte den Weg in ein völlig einsames Viertel am südlichen Teil der Küste, um völlig ungestört und solange ich wollte, den alten Zadok nach Herzenslust auszufragen. Noch bevor ich die Main Street erreichte, hörte ich hinter mir ein schwaches, keuchendes »Hallo!« worauf ich den alten Mann sofort aufholen und ein paar kräftige Schluck Whisky aus meiner Flasche tun ließ.
Pause.
Okay. Jetzt warten wir, bis der Ole erinnern soll.
Ja, das Buch wieder öffnet.
Die Tür schließt sich. Das Buch öffnet sich.
Dankeschön, aber warten Sie zuerst den zweiten Teil ab. Wir begeben uns auf jeden Fall wieder in die Geschichte der Schatten über Innsmouth.
Mir noch ungefähr 4 Stunden für das Gespräch mit dem alten Zadok, wenn ich den 8-Uhr-Bus nach Arkham noch erreichen wollte und ich reichte bei dem betagten Zecher immer häufiger die Flasche. Als die 2. Stunde schon fast herum war, befürchtete ich, bereits der 1 Liter Whisky würde noch nicht ausreichen, um die gewünschten Resultate zu zeitigen.
So, Da drüben hat alles angefangen. Da, wo das gottverdammte tiefe Wasser anfängt, das Tor zur Hölle. Da geht's steil auf bis auf den Grund, wo kein Lot nicht runterkommt. Der alte Captain Opel hat's da, wie er auf die Südseeinseln mehr gefunden hat, wie er ihm lieb war. Damals ist es alle dreckig gegangen. Mit dem Handel war es nicht mehr viel. Die Fabriken haben auch kein Geschäft mehr gehabt. Nicht einmal die Neichen. Und die Besten von unseren Männern sind entweder in den Krieg gefallen oder mit den Schiff angesoffen. Der Opetmarsch, der hat 3 Schiffe gehabt. So ein wie ein Captain Opet gibt es kein zweites Mal nicht. Der alte Hund, der. Ich weiß noch gut, wie er immer von fremden Ländern erzählt hat und die Leute alle für deppert erklärt hat, weil sie in die christliche Kirche gegangen sind und sie demütig mit ihrem Schicksal angefunden haben. Sollten sie bessere Götzen anschaffen, sagt er, wie die Völker auf die Westindischen, solche Götter, die was ihnen für die Opfer einen Haufen Fisch geben und wirklich die Gebete von den Leuten erhören. Der Matt Elliot, das was der erste Mat gewesen ist, der hat einen Haufen gekriegt. Der hat uns von einer Insel erzählt, wo es einen Haufen Ruinen gibt. Also hat damals der Matt gesagt, die Eingeborenen haben dort so viel Fisch, wie sie nicht fangen können. Und herrliche Ringe und Armreifen und einen Kopfputz aus so einer komischen Sorte von Gold. Und ganz voll, und die sind ganz voller Bilder von Ungeheuer, von Viecher, von Monster. So eine Art Fischfrosch. Oder Froschfisch, in alle möglichen Stellungen, so als wären es menschliche Wesen. Keiner hat aus dem Außerbringer können, wo sie das ganze Zeug überhaupt hergehabt haben. Und die ganzen anderen Eingeborenen haben sich gewundert, wieso sie genau dort so viel Fisch gefangen haben, wo das bei den anderen Inseln fast überhaupt keine zum Fangen waren. Der Matt, ja, den hat das auch gewundert. Und den Captain Opet auch. Und es hat schon einer kommen müssen wie der Captain Opet, damit er die Wahrheit rausfindet und rauszieht aus den Heiden. Und am Schluss hat er dem Häuptling die ganze Geschichte aus der Nase gezogen. Wallachea hat er geheißen. Keiner aus dem Captain Opet hätte dem alten Teufel geglaubt. Aber der Captain, der hat ihm die Leute lesen können, gerade so, ob es Bücher gewesen waren. Ja, keiner glaubt mir was, wenn ich es heute erzähle. Und Sie wahrscheinlich auch nicht, junger Hupfer. Aber wenn ich mir Sie so genau anschaue, Sie haben auch so scharfe Augen wie der Opet.
Ich schauderte angesichts der furchtbaren und aufrichtigen Ungeheuerlichkeiten seiner Erzählung, obwohl ich wusste, dass es sich nur um die Phantastereien eines Betrunkenen handeln konnte.
Ja, also der Opet hat erfahren, dass die Kanaken ihre jungen Männer und die Madeln massenweise irgendwelche Gotteswesen opfern, die da unter dem Meer unten hausen und dass die dafür einen Haufen schöne Dinge hergeben. Auf dem Meeresgrund, ja, da haben die alle möglichen Städte und die Insel, die war früher einmal unter dem Wasser und ein paar von den Biester waren scheint's nur am Leben, wie die Insel auf einmal auftaucht ist. Auf die Art haben die Kanaken da irgendwie das geschnallt, dass die da unten waren. Und wie der erste Schreck vorbei war, haben sie sich dann zuerst einmal so mit Zeichensprache unterhalten und dann hat's nicht mehr lang gedauert, bis der Handel perfekt war. Diese Biester, die haben Menschenopfer gern gehabt. Ja, die haben viel frühere Arschwöche gekriegt. Aber nach einer Zeit ist die Verbindung mit der oberen Welt verloren gegangen. Was sie mit den Opfern angestellt haben, das kann ich nicht sagen. Und der Opel war bestimmt auch nicht so oft auf, dass er es irgendwie erfährt. Zweimal. Zweimal im Jahr haben sie eine bestimmte Anzahl von jungen Leuten diese Seemonster geopfert. Ja? Am Abend vom 1. Mai und am Abend vor Allerheiligen. Regelmäßig, jedes Jahr. Außerdem haben sie einer so einen geschnitzten Tand gegeben, so einen Trödelscheiß, den sie selber gemacht haben. Und dafür haben sie dann von diesen Viechern einen Haufen Fisch gekriegt. Die haben es dann aus dem ganzen Meer zusammengetrieben und ja, ab und zu haben sie auch ein paar von diesen Golddinger gekriegt. Ja. Also, am Anfang sind diese Viecher nie auf die Hauptinsel gegangen, aber nach einer Zeit wollten sie dann, waren wahrscheinlich scharf drauf, dass sie sich mit den Menschen da vermischen und mit einer zusammen Feste feiern, an diese zwei großen Tage, 1. Mai und Allerheiligen. Wissen Sie, diese Viecher, die haben nämlich im Wasser und am Land leben können. Amphibien heißt das, sagt man so. Diese Kanaken haben ihnen gesagt, dass die Leute von den anderen Inseln die womöglich ausrotten könnten. Also wenn sie es irgendwie schneiden, dass es diese Viecher gibt. Aber diese Biester haben gesagt, dass das ihnen komplett egal ist, weil sie die ganze Menschenbrut ausrotten könnten, wenn sie sich die Mühe machen würden. Und wie jetzt diese Kanaken sie mit diesen krötigen Fisch, also paaren sollten, wollten sie nicht so wirklich. Aber dann haben sie was erfahren, was die ganze Sache in ein anderes Licht gestellt hat. Die Menschen haben scheinbar eine Art Verwandtschaft mit diesen Wasserviechern, weil alle Lebewesen früher aus dem Wasser gekommen sind. Und es ist bloß ein bisschen was ja, verändert worden und es brauchen sie wieder was verändern, damit wir wieder zurück können. Und diese Viecher haben dann jetzt diesen Kanaken erzählt, dass, wenn sie sich mit ihnen vermischen würden, die Kinder am Anfang ganz wie Menschen ausschauen würden. Aber später würden sie immer mehr diese Viecher gleichschauen und am Schluss für immer ins Wasser gehen und dort unten mit ihnen zusammen weiterleben. Und jetzt kommt das Wichtigste, mein junger Freund. Wenn sie sich erst einmal in diese Fische verwandelt haben und ins Wasser gegangen waren, da hatten sie nie wieder sterben. Diese Viecher sterben nämlich nicht. Außer sie werden mit Gewalt umgebracht. Ja. Also scheint's, dass die Kanaken voller Fischblut mit diesen Viecher aus dem Meer waren und wieder oben hingekommen ist. War das schon so? Ja, und wenn sie halt alt geworden sind und man sie dann schon ein bisschen aushängen können, haben sie sich versteckt, bis dann für immer ins Wasser gehen können. Und sterben hat kein Mensch mehr gedacht. Nein, sondern sie haben sich nur auf diese Verwandlung festgemacht. Weil nach einem Zeitl ist das was ganz Normales geworden. Sie haben gemeint, dass was sie gekriegt haben, dafür viel mehr wert ist, als alles, was sie aufgeben haben müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Opa sie genau dasselbe gedacht hat, wie er sie mit dem Wallachia diese Geschichten angehört hat. Der Wallachia hat dem Obed einen Haufen Zauberformeln und Beschwörungen beigebracht, die was er mit den Viechern aus dem Meer kommunizieren lassen. Und hat ihm und eine Menge von diesen Leuten hat er ihm auch gezeigt im Dorf, von diesen Fischfresch. Die schon fast ganz, also gar nicht mehr wie Menschen ausgeschaut haben. Aber irgendwie hat er nie wirklich eins von den richtigen Ungeheuer aus dem Meer gesehen. Am Schluss hat er ihm so ein komisches Zauberding gegeben aus Blei oder irgend sowas und hat gesagt, dass er damit die Froschfisch aus dem Meer aufholen kann. Überall, wo ein Nest ist von ihnen. Ihr braucht's nur ins Wasser fallen lassen und die richtigen Gebete oder sowas ähnliches halt dabei sagen. Ja, und aber der Kerl hat gemeint, dass die Viecher über die ganze Welt verstarrt sind. Und jeder, der die Augen aufmacht, ein Nest finden und die aufholen kann, wenn er es braucht. Also, der Matt, dem hat das Geschäft überhaupt nicht taugt. Und er hat gemeint, der Opel sollte nicht auf diese Insel gehen. Aber der Captain war habgierig und hat gemerkt, dass die Golddinger, so, dass er sie so billig kriegt, dass es sich schon lohnt, wenn er sich nicht darum kümmert. So ist dann jahrelang weitergegangen und der Opel hat so viel von diesem goldartigen Zeug gekriegt, dass er dem Wade, dem alten Wade, seine alte morsche Fabrik angekauft hat und in eine Raffinerie reingetan hat. Ja, und jetzt, wie das Jahr 38 gekommen ist, ja, ich war ja gerade 7, da hat der Opel gemerkt, dass die Leute auf der Insel alle ausgerottet worden sind. Ich schaue das letzte Mal dort, waren alle hin. Die anderen Eingeborenen haben scheint doch das irgendwie geschnallt, diese ganze Sache, und haben was dagegen unternommen. Ja, das hat den Opel natürlich ganz schön mitgenommen, hat ihm die Schuhe rausgezogen, weil mit seinem übrigen Handel, also was er halt so da hat, war überhaupt nicht mehr viel los. Und außerdem hat ganz Innsmouth ja den Schaden gehabt, weil was den Besitzer von so einem Schiff nutzt, ja, das nutzt halt auch der Mannschaft. Ja, die meisten Leute in der Stadt haben sich dann wie brave Schafe mit ihrem Schicksal abgefunden, aber sie sind auch wirklich dreckig gegangen, weil sie immer weniger Fisch gefangen haben und die Fabriken haben ja auch nicht mehr viel gebracht. Und zu der Zeit hat der Opel angefangen, dass er auf die Leute flucht, weil sie so deppert sind, so blöd sind wie diese Schafe und sie dem christlichen Gott hingeben, der ihnen überhaupt nicht hilft. Und er hat ihnen gesagt, dass er Menschen kennt, die andere Götter anbeten, die was ihnen was geben, was sie wirklich brauchen könnten. Ja, die keine Ahnung gehabt haben, dass was der Opel überhaupt meint, waren komplett begeistert und haben ihm gefragt, was denn tun können, damit sie auch zu dem Glauben kommen, der ihnen wirklich hilft. Hier brach der alte Mann plötzlich ab, murmelte etwas Unverständliches und versank in grüblerisches, ängstliches Schweigen. Er schaute nervös über seine Schulter, wandte sich dann wieder um und blickte fasziniert zu dem fernen, schwarzen Riff hinüber. Als ich ihn ansprach, gab er keine Antwort und ich wusste, dass ich ihm den restlichen Whisky geben konnte. Diese verrückte Geschichte, die er mir erzählte, interessierte mich ungeheuer, weil ich mir einbildete, sie enthielte im Kern doch eine Art Allegorie, die sich auf die seltsamen Vorfälle hier in Innsmouth gründete und von einer Fantasie ausgeschmückt war, die gleichzeitig schöpferisch und voller Bruchstücke exotischer Legenden war. Keinen Augenblick lang glaubte ich, dass die Erzählung auch nur den geringsten realen Hintergrund hätte. Ich reichte also Zadok die Flasche und er leerte sie bis zum letzten Tropfen. Es war erstaunlich, wie viel er vertragen konnte. Also der arme Matt, was der Matt, der Matt heute, halt, ja, der ist einmal dagegen gewesen und er hat versucht, dass er die Leute auf seine Seiten bringt und hat lang mit den Prediger geredet. Aber es war alles umsonst. Ein Pastor von der Freien Gemeinde, den haben sie aus der Stadt rausgejagt. Und der von den Methodisten, der ist verloren gegangen. Und den anderen, den Babcock, der was der Pastor von die Baptisten war. So, ja, den habe ich nie mehr gesehen. Der Zorn Jehovas. Ja, ich war nur ein ganz kleiner Bauer. Aber was ich gehört habe, habe ich gehört. Und was ich gesehen hab, hab ich gesehen. Er brach wieder ab und der Blick seiner wasserblauen Augen ließ mich befürchten, dass er nun doch jeden Augenblick in tiefe Apathie verfallen würde. Aber als ich ihn sanft an der Schulter rüttelte, wandte er sich mit überraschender Lebhaftigkeit
mir zu und stieß wieder ein paar geheimnisvolle Sätze hervor. Sie glauben wohl nicht, hm? Ja, Sie glauben überhaupt nichts. Dann sagen Sie mir doch, junger Mann, warum der Captain Opel so oft mit 20 oder mit einem Haufen mehr in pechschwarzer Nacht zum Teufelsriff ausgekordert ist und sie dort so laut gesungen haben, dass man es in der ganzen Stadt gehört hat, wenn der Wind richtig gestanden ist. Was sagen Sie denn dazu? Hm? Und sagen Sie mir dann doch auch, warum der Opel immer so schwere Dinge versenkt hat in dem tiefen Wasser auf der anderen Seite von diesem Riff, wo der Grund so steil wie ein Klippen runterfallen und so tief, dass man es nicht ausloten kann. Sagen Sie mir das. Und sagen Sie mir, was mit dem komischen Dings da aus Blei, was er mit dem gemacht hat, was ihm der Walakei ergeben hat. Hä? Hä? Die wasserblauen Augen blickten jetzt wild und wie im Delirium und der schmutzige weiße Bart knisterte wie elektrisiert. Der alte Zadok bemerkte wahrscheinlich, wie ich zurückprallte, denn er fing bösartig an zu kichern.
Ja, jetzt schneust das langsam, gell?
Ja, vielleicht hätten Sie auch gerne an meiner Stelle gewesen sein. He? Damals, wie ich oben gewesen bin auf der Kuppe von unserem Haus, als die Dinger aus dem Meer rausgekreuzt sind und ich hab's gesehen. He? Ich kann Ihnen sagen, ein kleiner Bub hat große Ohren und mir ist nichts entgangen von dem, was die Leute über den Captain Opet und über die anderen da draußen auf dem Riff da tratscht haben. Na, und was war in der Nacht, wo ich mit dem Fernstecher da oben von meinem Vater in der Kuppe gesessen bin und gesehen habe, wie es auf dem Riff gewimmelt hat vor diesen ganzen Viecher? Hm? Wird dir denn das gefallen? Sie kleiner Pimpf! Hm? Da ich alleine oben in dieser Kuppe sitzen und Gestalten sehen, was keine menschlichen Gestalten nicht sind! Der Alte wurde allmählich hysterisch und ich schauderte, ohne zu wissen, weshalb. Er legte mir seine knorrige Klaue auf die Schulter und ich spürte, dass er zitterte. Ganz bestimmt nicht vor Freude.
Stellen Sie sich vor, Sie da sehen, wie auf der anderen Seite vom Riff, wo schwarz aus dem Boot vom Opel rausgekommen wird und am nächsten Tag hören Sie, dass ein junger Bub nicht heimgekommen ist. Hat irgendwer noch mal was vom Hiram Gilman gehört? Nein, und Nick Pierce und vom Lolly Waite oder von Adoniram Ram Southwick oder vom Henry Garrison?
Gestalten, die mit den Händen reden, wenn sie überhaupt richtige Hände hätten. Ja, mein lieber Herr, das war eine Zeit, wo es dem Opet allmählich wieder besser gegangen ist. Die Leute haben gesehen, dass seine drei Töchter Schmuck aus Gold oder sowas ähnlichen Traum haben. Den haben sie noch nicht lang haben können. Und aus dem Schornstein von der Raffinerie ist wieder ein Rauch rausgekommen. Und die anderen Leute ist auf einmal auch besser gegangen. Ja, und Fische hat es gegeben, Fische in rauen Mengen. Und genau zu der Zeit haben unsere Leute den esoterischen Orden von Dagon gegründet und haben dafür die Kalvarienloge für die Freimaurer gekauft. Für die Freimaurer. Der Matt Elliott, der war selber ein Freimaurer. Ja, und er war gegen den Verkauf, aber er ist... gerade um die Zeit verschwunden. Ich will gar nicht sagen, dass der Opa alles genau so haben wollte, wie es auf dieser Kanakeninsel gewesen ist. Nein, am Anfang wollte er bestimmt nicht, dass sie die Leute mit den da unten, mit diesen Viecher vermischen und Kinder kriegen. Nicht ins Wasser gehen dann und auch noch Fisch werden und ewig leben. Ja, er wollte nicht das Gold haben, diese Golddinger. Und er wollte viel dafür zahlen. Und ich glaube, diese Viecher... waren eine Zeit zufrieden damit. Wie dann das Jahr 46 gekommen ist, haben die Leute in der Stadt inzwischen schon sich ihre eigenen Gedanken gemacht. Die Sonntagspredigten sind immer komischer geworden und immer mehr Tratscherei hat es gegeben über das Riff. Ich glaube, ich habe selber was dazu da. Ich glaube, wie... dem alten Murray erzählt habe, dass ich von der Kuppe aus das alles gesehen habe. Und in einer Nacht einmal ist dann so ein ganzer Haufen von Männern, vom Opet
Und die Morris haben leider auch zum Riff gefahren und ich habe dann zwischen diese Boote Schüsse gehört. Und am nächsten Tag war der Opel und 32 andere im Gefängnis. Und alle Welt hat sich gefragt, was los war und was dort dann verbrochen haben. Mein Gott! Wenn nur einer in die Zukunft schauen könnte, 14 Tage später, als die ganze Zeit nichts mehr ins Meer geworfen worden ist. Zadok sah verängstigt und erschöpft aus und ich ließ ihn sicher eine Weile ausruhen, schaute aber ängstlich auf meine Uhr. Inzwischen hatte der Gezeitenwechsel stattgefunden. Es war jetzt Flut. Und das Rauschen der Wellen schien ihn wieder aufzuwecken. Ich war froh darüber, dass das Wasser stieg, denn bei Flut würde der Fischgestank vielleicht nicht mehr ganz so widerwärtig sein. Wieder musste ich mich anstrengen, um sein Gemurmel zu verstehen.
Es war eine schreckliche Nacht. Ich hab's gesehen. Ich war in der Kuppel um. Horden, ganze Scharen. Auf dem ganzen Riff waren's. Und im Hafen und im Manuset sind's geschwommen. Gott, was in der Nacht in den Straßen von Innsmouth passiert ist. Sie haben an unserer Tür gerüttelt, aber mein Vater hat dann auch nicht aufgemacht. Nein, hat er nicht. Und dann ist er aus dem Küchenfenster gerollt mit seinem Gewehr. Und dann wollte er schauen, wo der Maury ist und was er tun kann. Und draußen ist ein Haufen von Tode und von sterbenden Leuten gelegen und Schüsse und Schreie auf dem alten Markt und auf dem Stadtplatz und auf dem neuen Kirchenplatz. Gefängnis aufgebrochen, Proklamation, Verrat. Und dann haben sie gesagt, es war eine Seuche gewesen, als Fremde gekommen sind und gesehen haben, dass die Hälfte von unseren Leuten alle weg waren. Niemand war mehr da, außer die zu den Opet und zu den Ungeheuer gehalten haben. Oder die es wenigstens nicht verraten haben. Und von meinem Vater habe ich nie mehr was gehört. Der alte Mann rang nach Luft und war in Schweiß gebadet. Er packte mich noch fester an der Schulter. In der Früh war alles weggerannt, aber Spuren waren nur da. Herr Opet hat das Kommando übernommen und gesagt, alles wird anders. Andere werden mit uns zusammen in die Kirchen gehen, hat er gesagt. Und manche Häuser müssen Gäste aufnehmen. Sie wollten sie vermischen, wie sie es mit den Kanaken gemacht haben. Und ja, jedenfalls wollte er sie nicht davon abhalten. Ziemlich weit ist er gegangen, der Opet. Ganz verrückt war er, wenn es darum gegangen ist. Die anderen haben uns Fische und Schmuck gebracht, hat er gesagt. Und wir müssen ihnen dafür geben, was unbedingt haben wollen. Nach außen soll es überhaupt nichts ändern. Aber wir sollen nicht mit Fremden reden, wenn uns unser Leben lieb ist. Alle müssen wir den Eid auf Dagon schwören. Und manche später nur einen zweiten und einen dritten Eid. Wer am meisten hilft, kriegt auch am meisten. Gold und das ganze Zeigerrad. Und keiner kann überhaupt nichts dagegen tun, weil von den anderen sind Millionen da unten. Die anderen ist lieber, wenn sie nicht aufkommen und die ganze Menschheit ausrotten brauchen. Aber wenn sie einer zwingt, dann können sie genau das doch machen. Und er hat gesagt, wir brauchen dann nur genug Opfer und das ganze Zeigerrad ihnen geben und die anderen in unserer Stadt aufnehmen, weil das wollen sie. Und dann lassen sie uns in Ruhe. Und Fremde, denen werden sie nichts tun, damit es dann nach außen nicht rauskommt. Aber nur, wenn sie nicht neugierig werden. Und alle sind wir diesem Orden vom Tag und treu geblieben. Und die Kinder sollen nie sterben, sondern zur Mutter Hydra und dem Vater Dagon zurückkehren, wo wir alle früher einmal hergekommen sind. Yeah! Yeah! Cthulhu! Vertagen! Rilie! Cthulhu! Grilie!
Der alte Zadok schien jetzt immer schneller in blanke Raserei zu verfallen und ich hielt den Atem an. Bejammenswerte Kreatur, in welche Abgründe der Halluzinationen hatten der Alkohol und der Hass auf Verfall, Fremdheit und Krankheit diesen einst fruchtbaren, schöpferischen Geist gestürzt. Er fing jetzt an zu stöhnen und Tränen rollten ihm über die zerfurchten Wangen in den Bart.
Oh mein Gott, was ich gesehen habe, seit ich 15 war, meine Deckel, Ufersinn!
Die Leute, die verschwunden sind, die sie umgebracht haben. Und wenn einer in Arkham oder in Ipswich oder in solche Dörfer da was erzählt hat, haben sie einen Deppert erklärt für verrückt. Genauso wie sie jetzt mit mir machen. Aber Herrgott noch einmal, was ich gesehen habe. Sie hätten mich schon längst umgebracht, weil ich zu viel weiß. Aber ich habe den ersten und den zweiten Eid auf Dagon geschwört. Und das schützt mich. Ja, wenn ich nicht vor Gericht komme und mir niemand beweist, dass ich mit Bewusstsein und absichtlich Sachen umeinander erzählt habe. Ja, aber den dritten Eid lege ich nicht ab. Lieber stirbe, als dass ich das mache. In der Zeit um den Bürgerkrieg herum ist dann immer schlimmer geworden. Ja, wie die Kinder aufgewachsen sind, die seit 46 geboren waren. Zumindest ein paar von denen. Ich habe Angst gehabt. Bin seit dieser schrecklichen Nacht nicht mehr neugierig gewesen, weil nicht. Und ich habe mein ganzes Leben niemandem, keinem anderen, also aus der Nähe jedenfalls, habe ich keinen gesehen, keinen Reinrassigen. Ich bin im Krieg gewesen. Und wenn ich nur ein bisschen Hirnschmalz gehabt hätte, wäre ich nie zurückgekommen, sondern irgendwo anders geblieben. Aber die Leute haben mir geschrieben, es war nicht so schlimm. Das war wahrscheinlich deswegen, weil nach 63 Regierungstruppen in die Stadt gekommen sind. Ja, und nach dem Krieg war es dann genauso schlimm wie vorher. Die Leute sind immer dreckiger gegangen. Fabriken, Geschäfte haben zugesperrt. Schiffe sind sowieso keine mehr gekommen und der Hafen ist versandt. Die Eisenbahn haben es eingestellt. Aber die anderen, die sind noch immer auf dem verdammten Riff umeinander geschwommen und den Manusetaufer geschwommen. Und immer mehr Dachfenster sind vernagelt worden. Und immer mehr Geräusche hat man aus Häusern gehört, wo alle gedacht haben, dass da gar kein Mensch mehr drin ist. Im Jahr 46 hat dann der Captain Ope der zweite Frau geheiratet. Das war kein Mensch von der Stadt und nie hat sie irgendwer gesehen. Ein paar haben gesagt, er wollte eigentlich gar nicht, sondern ist gezwungen worden von denen, also von denen, die er gerufen hat. Drei Kinder hat er vorher gehabt. Zwei sind schon als Kinder verschwunden. Aber ein Mädel, die hat ganz normal ausgeschaut und ist in Europa erzogen worden. Der Opel hat es dann mit einem Mann aus Arkham verheiratet, der keine Ahnung gehabt hat. Der hat keine Ahnung. Aber draußen will halt nicht mehr was mit den Leuten von Innsmouth zu tun haben. Die Kinder von der ersten Frau sind alle tot und die anderen, was der Himmel, was ist? Das Rauschen der steigenden Flut wurde immer lauter und ganz allmählich schien die Stimmung des alten Mannes sich aus tränenreicher Melancholie in ängstliche Vorsicht zu verwandeln. Hin und wieder brach er ab, um nervös hinter sich oder auf das Riff hinauszuschauen und trotz der Absurdität seiner abenteuerlichen Geschichten konnte ich nichts dagegen tun, dass seine unbestimmte Angst sich auf mich übertrug.
Warum sagst du denn jetzt nichts mehr? Wie da hat Ihnen das gefallen, dass Sie zu einer Stadt leben? Wo es vermodert und stirbt und versteckte Viecher an jeder Ecke und in dunkle Keller und in Dachkammern umeinander grallen und schreien und quietschen und springen. Wie hat Ihnen das gefallen, dass er sie Nacht für Nacht dieses Geschrei hat aufhören müssen, was aus der Kirche und aus der Halle vom Orden von Dagon kommt? Und zu wissen,
aus was für Kehlen dieses Geschrei kommt.
Denken Sie jetzt, dieser Eule ist verhuckt?
Dann muss ich Ihnen sagen, junger Mann, das Schlimmste haben Sie noch gar nicht gehört.
Also, junger Mann, ich habe bis jetzt noch kaum das erzählt. Aber jetzt tue ich's. Und jetzt horchen Sie gut zu. Sie frisch gefangen. Das habe ich noch kaum erzählt. Und ich habe gesagt, seit der Nacht bin ich nie mehr neugierig gewesen.
Aber ich habe trotzdem alles mitgekriegt.
Es ist nicht das, was diese Fischteufel da haben, sondern was noch tun werden. Sie bringen Sachen von da unten, was herkommen, nicht mit in die Stadt. Seit Jahren schon. Und in letzter Zeit haben wir ein bisschen nachlassen. Aber die Häuser auf der Nordseite vom Fluss sind voll davon. Voll von diesen Teufeln und von dem, was sie mitgebracht haben. Und wenn sie sie fertig machen, ich sag, wann sie sie fertig machen, haben sie schon mal was von einem Schogothen gehört? Haben sie schon mal was gehört von ihm? Und ich sag ihnen, ich weiß, was das für Dinge sind. Ich hab's damals in der Nacht gesehen. Damals als...
Der grässliche Schrei des alten Mannes kam so plötzlich und war so unmenschlich, dass ich fast die Besinnung verlor. Seine Augen, die an mir vorbei auf die übelriechende See hinausstarrten, traten förmlich aus den Höhlen, während sein Gesicht sich in eine starre Maske der Furcht verwandelt hatte, die einer griechischen Tragödie würdig gewesen wäre. Seine knochige Klaue grub sich krampfhaft in meine Schulter und erregte sich nicht, als ich meinen Kopf drehte, um zu sehen, welch ein Anblick ihn so erschreckt hatte. Aber ich sah nichts, nichts als die heranrauschende Flut und nur eine einzige Stelle, die vielleicht etwas stärker aufgewühlt war als die langgezogenen Schaumkronen der Wellen. Aber nun schüttelte Zadok mich und ich drehte mich wieder und sah gerade noch, wie das in Furcht erstarrte Gesicht in ein Chaos aus zuckenden Augenlidern und zitternden Lippen zerfiel. Im nächsten Augenblick hatte er seine Stimme wiedergefunden, doch es war nur noch ein schwaches Flüstern.
Verschwind! Verschwind schnell!
Verschwind! Sie haben uns gesehen! Renn!
Renn um dein Leben!
Du meine, verschwind! Sie haben uns gesehen! Schnell renn davon!
Renn aus hier aus der Stadt!
Eine Woge brach sich an dem lockeren Mauerwerk des einstigen Piers und verwandelte das Geflüster des alten Verrückten in einen weiteren unmenschlichen, markerschütternden Schrei. Bevor ich überhaupt begriff, was geschah, ließ er meine Schulter los, rannte Hals über Kopf auf die Häuser zu und verschwand in nördlicher Richtung hinter dem verfallenen Lagerhaus. Ich sah noch einmal auf das Meer hinaus, aber da war nichts. Und als ich in die Water Street einbog und nach allen Richtungen Ausschau hielt, war nichts mehr von Zadok Allen zu sehen.
Cthulhu, Relie, Verzagen.
Cthulhu, Rilie, Vertagen. Cthulhu, Rilie, Vertagen.
Cthulhu, Rilie, Vertagen.
Meine Damen und Herren, Das war ein Auszug aus der Novelle Die Schatten über Innsmouth. Wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze ausgeht, dann müssen Sie es selber lesen. Ich kann Ihnen nur eins versprechen, es geht ähnlich düster weiter und nimmt ein noch düstereres Ende. Wir haben, um die Diskussion etwas anzuregen, beziehungsweise nachher uns auch kritisch mit diesem Werk noch auseinanderzusetzen, ein paar Fragen vorbereitet. Darf ich jetzt ganz kurz bitten? Um eine kurze Vorstellung, bitte.
Ich bin Cassie und ich bin Mitglied der JG. Und ich darf jetzt ein paar Fragen an euch stellen.
Cool.
Die erste Frage, die ich an euch habe, ist von Seite von Michael eigentlich bereits schon am Anfang dieses Abends beantwortet worden. Wie war eure erste Begegnung mit dem Cthulhu-Mythos?
Meine erste Begegnung mit Cthulhu war, ich glaube, es war wieder einmal der Michael, der mir schon einige sehr coole, faszinierende, großartige Serien, Stoffe, Bücher, Comics empfohlen hat. Irgendwie hast du trotz allem mehr Zeit, dich wegzunörden als ich, keine Ahnung.
Ich schlafe weniger.
Ah ja, wahrscheinlich. Genau, und das war, glaube ich, das Erste, was du mir vorgeschlagen hast, dass ich mir auch schon gesagt, war Firefly, wofür ich dir für immer dankbar sein werde.
Beste Serie ever.
Und, yes. Und dann war es eben auch Cthulhu. Nämlich, ich glaube, in dem Zusammenhang, dass es ja in dem ganzen Raum, also in dem ganzen Universum, das er geschaffen hat, auch den König in Gelb gibt. Und da haben wir vor langer Zeit einmal überlegt, ob wir daraus ein Theaterstück machen sollen. Genau. Weil das der König in Gelb nur ganz kurz ist, ein Stück, das in Kurzgeschichten von Lovecraft immer wieder angesprochen wird, aber nie, also es gibt kein vollständiges, von Lovecraft geschriebenes Stück, der König in Gelb heißt. Es ist nur, es heißt, es ist ein Zweiakter und wenn man den zweiten Akt sich zu Gemüte geführt hat, wird man fix verrückt. Also, genau, es hat dann Autoren gegeben, die darauf aufbauen und aus diesen kleinen Informationen aus unterschiedlichen Kurzgeschichten tatsächlich ein ganzes Stück geschrieben haben, das sehr stark wie eine griechische Tragödie anmutet, also mit Masken und alles. Aber so sind wir drauf gekommen, um auf die Frage zurückzukommen. Genau, über den König in Gelb und dann eben weiterführend. Man kommt dann auf so viele Sachen drauf, dass die Basis von Lovecraft dann hin zu Dune und Alien und so weiter so viel inspiriert hat. Es ist erstaunlich. Cool.
Dankeschön, wie war das bei dir?
Ja, ich bin eigentlich erst durch die Idee von dieser Lesung eigentlich drauf gekommen und das erste Mal in Kontakt gekommen damit. Und lustigerweise war das erste Mal, wie ich die Geschichte gehört habe, krank, volle Grippe und was gibt es Besseres als eine große Geschichte zum Einschlafen. Und ich war aber dann auch ziemlich schnell sehr in den Bann gezogen, kann man sagen, einfach von der Magie, beziehungsweise generell von einfach der ganzen Geschichte. Und ja, genau. Also so bin ich eigentlich eher spontan dazu gestoßen und habe eigentlich das erste Mal Kontakt damit gehabt. Aber ja, genau.
Und was fasziniert euch am meisten am Cthulhu-Mythos?
Dass es eine ganz eigene Form von Horror ist, die letztlich auf einem philosophischen Grundprinzip aufbaut, nämlich der Nihilismus. Also wie unbedeutend die Menschheit, die gesamte Zivilisation im Sinne in der Gesamtheit von Raum und Zeit, vom gesamten Multiversum eigentlich ist, angereichert mit zahlreichen biologischen Fakten. Bei Berge des Wahnsinns zum Beispiel kommt es sehr gut rum, wo eine Expedition in der Antarktis draufkommt, dass es vor der menschlichen Evolution andere Evolutionen gegeben hat, stellenweise durch die Sterne, also durch den Kosmos selbst beeinflusst, aber dass das einfach ganz andere Wesenheiten sind, immer mit dem sehr spannenden Problem, was würde passieren, wenn ich als Protagonist, als Mensch auf diese Wesenheiten stoße und etwas wahrnehmen, was so bar jeder Vorstellungskraft ist, dass es sozusagen meinen Geist nachhaltig beeinträchtigt. Das hat eine wahnsinnige Faszination, weil es eine ganz eigene Form vom Horror ist. Also dieser Cosmic Horror, der da ebenfalls sehr oft entsprechend zitiert wird.
Ja.
Für mich ist es immer schön, wenn es Autoren gibt, die, und Autorinnen natürlich auch, die ein Universum schaffen, sozusagen, in dem man sich bewegen kann und das dann so greifbar ist im Endeffekt. Weil das ist ja alles erfunden in dieser Geschichte, was ich jetzt gelesen habe. Es gibt ja keines dieser Dörfer, keinen dieser Menschen hat jemals gelebt. Und sie kommen aber in unterschiedlichen Geschichten immer wieder vor. Und das finde ich, das ist was, das mir immer sehr gut gefällt, wenn man, vor allem wenn man selber auch schreibt, ist das immer so was, das man sehr, das ich bewundere einfach, dass man sich so viel, so viel Einfallskraft hat und sie so, und das liegt nicht nur an den Ideen, sondern auch an der Hartnäckigkeit, glaube ich, seinem eigenen Universum, das man geschaffen hat gegenüber, dass man eine Welt macht und der dann auch treu bleibt und sie ausbaut und immer mehr verfeinert. Und ich habe das Gefühl, dass Lovecraft das sehr gut gemacht hat, eben durch diesen Übergedanken, dass wir Menschen sind eigentlich ja, das Sandkorn oder mehr oder weniger nichts. Und was war davor? Und was können wieder kommen? Und natürlich ist es wahnsinnig, ist ja einfach, jetzt hört es jetzt alles so, wir sind so ernst und wir unterhalten uns über Literatur. Aber im Endeffekt ist es halt einfach auch geil, wenn man diese Geschichten liest und dann kommt da der Cthulhu und die Beschreibung mehr oder weniger und du schneust einfach an, weil du denkst, das gibt's ja nicht. Wie kann man sich das überlegen, wie der ausschaut und dann eben so, dass die Leute reihenweise verrückt werden. Es gibt schon einen guten Grund, warum es so viel Rollenspiele gibt und andere Sachen, die halt einfach, ja, ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass das noch nicht mehr im Zentrum der Popkultur angekommen ist. Lovecraft und Cthulhu.
Wird aber besser.
Ja, nein, total, das stimmt wirklich. Weil so, ich glaube, wenn man jetzt sagt, Edgar Allan Poe kennen den wahrscheinlich mehr als in H.P. Lovecraft, obwohl es sehr ähnliche Sachen gemacht haben. Edgar Allan Poe war ein besserer Dichter, aber an Welten erschaffen und so. Der Poe hat die Detektivgeschichte erfunden, der Lovecraft hat diese Weird Fiction erfunden, mehr oder weniger. Also, es ist interessant. So, ich hole sehr weit aus. Danke.
Was fasziniert dich am meisten?
Ich kann mich ja erstens einmal nur anschließen. Also, ich meine, ich glaube, das haben wir jetzt auch alle in diesem kurzen Stück auch, wenn wir das noch gar nicht kennen, herauslesen können. Und mich fasziniert auch vor allem dieses, man denkt sich so im Kopf, es ist doch irgendwie ja fantastisch und es ist eine Geschichte, aber trotzdem ist irgendwie so dieses Realistische, was man doch im Hinterkopf hat, was so am Boden bleibt, wo man sich dann denkt, ja eigentlich ist es gar nicht so weit weg, wie man glaubt.
Hoffentlich ja, schon.
Michael, wie passen Interessen wie das Interesse für Cthulhu und der Beruf als Rechtsanwalt im Leben zusammen?
Gleich gewusst.
Sehr gut eigentlich. Weiß nicht, ob das vielleicht ein Ventil ist oder ähnliches. Ich muss sagen, ich war ja schon ein Nerd, bevor es cool war. Also vor Big Bang Theory hat es uns auch schon gegeben, aber wir waren nicht in Kellern versteckt, also freiwillig natürlich, muss man auch dazu sagen, und haben diese Science-Fiction-Geschichten gelesen und so weiter, aber wir sind ganz ernst genommen und mittlerweile sind wir halt auch Mainstream. Marvel Cinematic Universe gibt es, jeden ist Star Wars, Star Trek ein Begriff und so weiter. Und es ist interessant, dass man sich dadurch eigentlich als Rechtsanwalt, ein sehr ernsthafter, klischeebehafteter Beruf, dann auch mit dem Mandanten einfach annähern kann. Also ich habe einmal einen Mandanten gehabt, sind wir ins Reden gekommen, sagt er, naja, er tut gerne Computer spielen. Sag ich, passt, was spielen Sie denn so? Sagt er, ja, World of Warcraft. Sag ich, Horde oder Allianz? Sagt er, Horde. Sag ich, passt, jede andere Antwort wäre falsch gewesen. Er trat sich zu seiner Frau um und sagt, da sind wir richtig. Und so baut es auch auf. Ja. Also das ist einfach, um den ganzen, einen gewissen humoristischen Anstrich auch manchmal zu geben. Und Sie sind es am Gericht schon von mir gewohnt. Also, letztens habe ich ein Plädoyer begonnen mit, mein Mandant war lange Seite auf der dunklen Seite der Macht, aber. Der Richter hat gelacht und insofern, aber ich mache nicht nur Gaudes, ich mache das auch durchaus ernsthaft, weil sonst kennen die Mandanten nichts davon. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, sie auch auszuleben und mich hat dieses Science-Fiction und auch der Horror schon immer fasziniert, einfach weil gerade dieser existenzielle Horror von Lovecraft, Abgründe der Seele aufzeigt, die, mit der ich strafrechtlich auch manchmal konfrontiert bin und das einfach sehr spannend ist. Also diese Geschichte, man blickt in den Abgrund und der Abgrund blickt zurück und ich lache ihm halt dann auch gerne ins Gesicht. Ja, insofern, also hat das sehr gut hin und ich, ja, ich finde, man kann sich dadurch annähern und einfach sagen, dass man nicht irgendwie abgehoben ist. Das ist für mich sehr wichtig.
Dankeschön, jetzt hast du auch eigentlich schon zur Hälfte meine nächste und letzte Frage beantwortet.
Das war volle Absicht.
Alles gut, kein Problem. Wie bist du auf die Idee gekommen, deine berufliche Seite und deine Nerd-Seite dann irgendwie so aktiv zu verbinden?
Die Lawbusters. Muss man ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann einmal im Fernsehen die Science-Busters gesehen. Und ich komme ursprünglich aus einer naturwissenschaftlichen Schule. Also ich war bis zur Matura war ich fest davon überzeugt, Biologe zu werden. Und habe mir dann aber überlegt, nein, ich werde da Jurist. Jetzt mache ich sehr versucht Mittelrecht, was auch so ein bisschen mit Chemie und so weiter zu tun hat. Also eine gute Verbindung beider Welten, sage ich jetzt einmal. Dementsprechend, und habe das gesehen und habe mir gedacht, das muss möglich sein, das interessant zu gestalten, nämlich diese trockene Rechtsmaterie interessant zu gestalten. Und habe mir dann gedacht, wen hole ich mir da dazu, der das auch kann? Bin dann zum Max gekommen. Und wir haben gesagt, ja passt, wir machen was. Und wir machen Kabarett und für die Pläne und so weiter. Dann ist mir nichts passiert, weil wir haben uns immer überlegt, was machen wir? Haben es aber nicht gemacht.
Viele Pläne.
Viele Pläne, bis dann kurz vor der Rechtsanwaltsprüfung die Magister Gumprecht unsere Dame in der Runde kennengelernt hat, die uns dann kurz einmal angetrieben hat, einmal wirklich etwas zu machen. Und ja, wir waren einfach von dem entsprechend getrieben und haben gesagt, okay, wir verwenden das. Und ich habe früher auch auf der Universität unterrichtet, wo ich meinen Max kennengelernt habe. Und ich bin eins draufgekommen, dass sie die Menschen blöde Beispiele am besten merken. Mhm. Also wenn man möglichst skurril irgendwelche Dinge bespricht, dann funktioniert das am besten. Und dementsprechend bauen wir einfach auf dem auf, mittlerweile auch mit den Lawbusters, und schauen einfach, wie skurril bringen wir Dinge zusammen. Also wir haben zum Beispiel letztens der Weihnachtsmug, den der Max und ich gemacht haben. Wir machen jedes Jahr ein Weihnachtsspecial gewissermaßen mit der TU Graz gemeinsam. Und haben uns heuer...
Das kann man online streamen.
Kann man online
streamen. Also das sind nur Videos.
Sie finden uns auf YouTube. Und da haben wir uns einfach mal angeschaut, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, nämlich die drei wichtigsten Weihnachtsfilme rechtlich betrachtet. Mhm. Man muss dazu wissen, die drei wichtigsten Weihnachtsfilme sind...
Das letzte Einhorn. Kevin allein zu Hause und stirb langsam.
Das ist wahrscheinlich der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten.
Ja. Ja, die dreimal besprochen, genau, das war sehr lustig.
Genau, die dreimal besprochen, ja.
Wir haben auch Props mitgehabt, oder? Ein paar Requisiten, ein Bügeleisen.
Ja, wir nehmen immer Requisiten auch mit.
Und so. Für den Kevin, dann ein Plüsch, Einhorn und... Ah, und ich habe einen Nakatomi-Plaza-Leiberl.
Ganz genau.
Das, genau. Ich wollte eigentlich im Rip-Unterleiberl und dann weiß ich nicht, ob das...
Ja, dann hätte man das mit der Jugendfreigabe nicht gekriegt,
glaube ich. Ja, wegen meinen Muskeln.
Mhm. Ah, ja. Ganz genau. Also das war im Prinzip der Grund, wo ich dann gesagt habe, das lässt sich auch verbinden. Ja. Und ich gesagt, in meinem Job geht es eh manchmal ernsthaft genug zu, da kann man auch Spaß haben, weil dann hat man ein erfüllteres Leben, meines Erachtens.
Da stimme ich dir absolut zu. Und somit bedanke ich mich bei euch für eure ausführlichen Antworten.
Dankeschön.
Danke.
Last but not least, es stand auch in der Ausschreibung, also eine kritische Auseinandersetzung. Ich möchte dann ein paar Worte verlieren und dann auch so ein bisschen in Frage-Antwort-Diskussion teilen, wie kurz oder lang der dann ist oder ob der dann draußen stattfindet oder nicht, das werden wir dann sehen. Einfach einleiten. Der große Vorwurf, der an Lovecraft immer gemacht wird und man merkt es auch recht gut an dem Buch, was er geschrieben hat, ist einfach der Rassismus. Und das ist auch für uns ein sehr spannendes Thema, weil es interessante Fragen aufwirft. Also wenn man sich dieses Buch ansieht, Die Schatten über Innsmouth, ist das ein sehr typischer Vertreter der Literatur von Lovecraft. Und man kennt das ja sehr klar, dass es irgendwie um Rassentrennung geht. Er spricht auch von Kanaken und so weiter. Es kommen sogar in weiterer Folge im Buch Konzentrationslager vor, allerdings lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Also wo dann auch plötzlich Personen, nämlich die mit dem Innsmouth-Look, sozusagen zusammengetrieben werden und einfach separiert werden von der Bevölkerung, ohne irgendwie einen Prozess zu haben, ohne eine formale Anklage zu haben. Das kennen wir heute nach wie vor, auch aus Amerika beispielsweise. Und wenn man sich die Biografie und das Leben von Lovecraft durchliest, dann war er leider sehr großer Vertreter der Rassentrennung und hat da sehr klare Meinungen gehabt. War leider in der damaligen Zeit durchaus auch in guter Gesellschaft, obwohl es auch Gegenbewegungen gegeben hat. Also zu sagen, es war damals einfach so, man muss das hinnehmen, ist ein Thema. Aber trotzdem, also er beschäftigt sich sehr stark mit Rassen und auch insbesondere diese Vermischung, die da sehr gut wiedergegeben ist, der Vermischung des Menschlichen, der reinen menschlichen Rasse mit etwas Unmenschlichen. Und rückt das immer wieder in ein zentrales Thema. Das ist was, was für mich auch sehr schwierig ist, oft mit dem Lovecraft, weil eben dieses Rassismus-Thema da ist. Und es hat mich auf eine andere Sache gebracht, die also eine zentrale Frage in den Raum werfen möchte. Und zwar diese zentrale Frage, kann man den Künstler nicht mögen oder verachten für das, was er, für dessen Meinung, die er vertreten hat, aber das Kunstwerk an sich durchaus schätzen. Also kann ich sagen, der Lovecraft ist mein Lieblingsautor, obwohl ich die Person Lovecraft nicht unbedingt nachvollziehen kann, im Problem vielleicht auch, weil ich seine Meinung einfach nicht anhänge. Und diese Probleme haben wir immer wieder, wenn man sich zum Beispiel anschaut in Michael Jackson.
Weinstein.
Der Harvey Weinstein, ja. Wir haben Personen des öffentlichen Lebens, die berühmt sind. Der King of Pop eben, der Harvey Weinstein, der, glaube was, MGM oder so?
Filmproduzent.
Ein großer Filmproduzent ist und diese Personen fallen dann auf einmal ganz tief. Man muss dann überlegen, was bleibt vom Werk über und wie weit kann ich das separat sehen. Und das ist auch für uns so, oder für mich ein spannender Gedankenansatz eben beim Lovecraft, wo ich mir auch für mich selbst noch keine klare Meinung zurechtgelegt habe, zu sagen, okay, wie weit gehe ich mit dem um, dass halt Menschen sagen, pass auf, der Lovecraft war einfach ein dummer Hund. War eine blöde Sau, weil der war für die Rassentrennung ein Konzept, das ich einfach nicht unterstützen kann, logisch. Aber trotzdem können mir seine Geschichten gefallen. Und das ist, wie gesagt, ist auch für mich eine sehr, sehr kritische Geschichte beim Lovecraft. Auf der anderen Seite, was ich auch sagen muss, ist, wie du das ja gesagt hast, mit Königin Gelb, was auch sehr spannend ist, ist bei der kritischen Auseinandersetzung mit Lovecraft, wie wirklich diese ganze Geschichte ist. Also wie nah an der Realität. Und da hat der Lovecraft was sehr Faszinierendes gemacht. Er hat wahnsinnig viele Brieffreundschaften gehabt und hat eine Art Shared Universe aufgebaut. Weil der König in Gelb ist eigentlich nicht vom Lovecraft geschrieben worden, sondern von Robert Chambers. Hm. Aber die meisten Leute bringen mit Lovecraft in Verbindung. Es gibt da Leute, die das berühmteste Buch, das sich der Lovecraft ausgedacht hat, das sogenannte Necronomicon, das Buch der Toten, die der Meinung sind, der fixen Überzeugung, dieses Buch existiert wirklich. Es kommt in Filmen vor und es kommt in verschiedensten Büchern vor. Was aber da passiert ist, ist einfach das, dass der Lovecraft anderen Autoren, zum Beispiel den Robert E. Howard, der Conan geschrieben hat, oder der Robert Bloch, der zum Beispiel Psycho geschrieben hat, einfach gesagt hat, passt auf, ihr könnt meine Werke verwenden und ich verwende Teile von euren Werken. Und das ist auch das Spannende an diesem Shared Universe, dass immer wieder so kleine Namen überall wieder vorkommen und man dadurch, wenn man die Zusammenhänge nicht herstellt, glaubt, dass sozusagen die Leute sich auf die gleiche Quelle, die dann real existiert haben muss, entsprechend beziehen. Also man hat fast eine Art Filterblase, eine Bubble, die wir heute auch durchaus auch mit Fake News haben, weil das Necronomicon ist nichts anderes wie Fake News. Nichtsdestotrotz sind nach wie vor Personen, schon einige Personen kennengelernt, die mir Stein und Bein erklärt haben, das Necronomicon muss wirklich existieren, obwohl es das nicht tut, weil es ist der Lovecraft einfach ausdacht. Damit zwei, drei kritische Gedankenansätze, wie gesagt, von unserer Seite aus und generell meine Einladung an euch, meine Einladung an Sie, jetzt noch kurz Fragen zu stellen, da haben wir, glaube ich, auf jeden Fall noch Zeit, oder? Bitte?
Nehmen wir uns,
ja. Oder sonst irgendwelche Wortmeldungen. Ja.
Von wegen, was mit Rassismus und so angeht, es ist immer wichtig, wenn man solche Werke sich anschaut, auch wirklich den historischen Kontext sich anzuschauen, weil dasselbe ist zum Beispiel dem Hergé passiert, dem Zeichner eben von Tino Struppi. Da waren die ersten beiden Werke, waren Tino Struppi in der Sowjetunion und Tino Struppi im Kongo. Und da war einfach rund um Belgien dieser Informationsstopp, also Belgien war fast wie Nordkorea, die haben einfach keine Infos gekriegt und der Herr Scheer hat einfach nur mit diesen Infos gearbeitet, die er gehabt hat. Und die waren einfach, dass die Menschen im Kongo nur Bastdruckerl tragen und schwarz wie die Nacht sind. Und später dann, wie eben dieser Informationsding gestoppt war und er immer wieder mehr Infos gehabt hat, hat er danach gesagt, er selbst distanziert sich von seinen früheren Werken, weil er es einfach nicht besser gewusst hat. Und wenn der Laufplatz jetzt zum Beispiel heute das Ganze schreiben würde, würde vielleicht auch dieses Rassending vielleicht ein bisschen weniger werden, was ich vielleicht war, ein Neonazi oder sonst was. Aber vielleicht wäre einfach, wenn er mehr Infos gehabt hätte, das vielleicht auch ein bisschen anders rausgekommen. So denkt man jedes Mal.
Du meinst, das ist ein Kind seiner Zeit gewesen?
Ja.
Man muss auf jeden Fall, wie alle anderen Dinge, auch im historischen Kontext sehen, glaube ich auch.
Na, bei mir ist es dann wurscht, weil wenn ich Laufkraft lese, ich fürchte mich so oder so auch. Das ist egal. Das macht mich nur schlimmer.
Wir sind nur spülen bei uns, da wirst du ja richtig
fürchten. Ich spüle es aber auch.
Bitte.
Ja, ich glaube, man muss da, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen differenzieren zwischen dem Werk und dem Autor. Und da ist es halt wichtig, dass der Anwender oder derjenige, der das liest, da entsprechend reflektiert handelt. Ein gutes Beispiel, vielleicht du als Jurist kennst ihn sicher, der Walter Wildburg, oder? Der hat das bewegliche System im Schadensrecht geschaffen und hat aber da durchaus ja, nationalsozialistische Begriffe verwendet bei diesem Werk. Nichtsdestotrotz, das, was rechtswissenschaftlich dahinter steht, ist er heute noch von großer Bedeutung und wirklich ein juristisch herausragendes Werk. Kann man jetzt aber natürlich nicht sagen, das, was der Wildburg vielleicht ideell vertreten hat, ist gut. Und da ist halt eben wichtig, dass man halt als Anwender dann oder als Leser entsprechend reflektiert ist, um da zu sagen, okay, das Werk finde ich interessant und spannend und das kann man halt auch auf die Literatur, glaube ich, so umlegen, diese Gedanken, aber das, was der Autor vielleicht persönlich vertritt, das sehe ich anders. Da ist natürlich eine gewisse Gefahr dabei, dass das bei manchen Lesern nicht der Fall ist. Ja.
Bitte.
Ich schätze mal, auch das mit dem genau weiß, wie rassistisch ist und wir jetzt eigentlich etwas in der Multikulti-Zeit reingekommen sind, wo man halt aufpassen muss, was man sagt, wie man es sagt und wie man es verbreitet, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum dass man Lovecraft auch nicht wirklich kennt, weil früher die, wo zum Beispiel Schatten über Innsmouth kennen, und viele, die wo zum Beispiel viel Zeit haben zum Interpretieren, die denken sich halt, stopp mal, das ist eigentlich das, was zum Beispiel die Neonazis etc. sagen wollen, wenn wir uns mit denjenigen Leuten mischen würden, dass dann halt genau sowas als Ausgangspunkt kommt. Und dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum das dann Lovecraft nicht wirklich Mainstream sein kann, weil man muss sich eigentlich nur Star Wars anschauen, da sagt man nämlich eh schon was dann passiert, wenn man es zu sehr ins Mainstream reinkriegt. Es wird zerstört. Ich kenne auch den Film von
Schatten
über
Innsmouth
aus dem Jahr
1990
und da ist auch so
fett gesessen worden, dass er schon kaum ist. Der da. Ich habe zum Berner gesagt, falls wir heute ein spontaner Tombola machen, ich habe noch Videokassetten da, die ich nicht mehr brauche.
Ich catch mir, haben wir gesagt.
Also offenbar hat der junge Herr mit dem Kappa die Frage richtig beantwortet. Er kriegt nachher der Video VHS-Kassette seiner Wahl, wenn er es abspielen kann, super.
Ja, wenn wir es ausbauen.
Passt, bitteschön.
Genau.
Wenn man sich aber überlegt, was der Kanonik heutzutage alles twittert, möchte ich nur das Ende
in Verbindung bringen. Ich folge jetzt der J.K. Rowling nicht, aber das ist mein Thema. Ich folge jetzt der J.K. Rowling nicht auf Twitter, aber ja.
Ja, zu viel Geld.
Ja, ich habe lange gewechselt. Was ich brauche, da geht's.
Ja, wahrscheinlich.
Bitteschön.
Wir haben jetzt gehört, ich bin eine Lesung, dass es irgendwie Kult von Darwin oder so gibt.
Ja. In esoterischen Orten.
Ja, ich sehe.
Ja.
Nein. Dazu. Aber wird da irgendwie so Polo an sich nochmal angesprochen? Ich bin da irgendwie,
Es ist ja so, dass tatsächlich der Schatten über Innsmouth, drum auch der Film, ja, Dagon, da wird immer gesprochen von Mutter Hydra und Vater Dagon. Zwei so große Alte, das sind so im Prinzip die mächtigsten, gottähnlichsten Wesen, die der Lovecraft kennt. Und der Cthulhu ist quasi der hohe Priester. Also er taucht im Schatten über Innsmouth hin und wieder auf. Es gibt aber ein Werk, das ist der Ruf des Cthulhu, wo es in drei kurze Episoden ganz konkret um den geht. Also es ist ja so, dass sehr viele Wesenheiten, also insbesondere der Cthulhu eben, immer wieder namentlich irgendwo genannt wird. Also der Lovecraft war Meister des Name-Droppings, anders kann man das nicht sagen, ohne dass er jetzt wirklich alles so genau beschreibt. Also die genaueste Beschreibung vom Cthulhu gibt es eben im Ruf des Cthulhu. Er wird aber generell mit diesen Deep Ones, nennt man es, also die tiefen Wesen, diese Fischwesen, die letztlich Dagon und Hydra anbeten, in Verbindung gebracht. Und Dagon und Hydra, also Hydra kommt ja aus der griechischen Mythologie und Dagon ist auch, glaube ich, eine Gottheit, da weiß ich jetzt nicht genau von welcher Religion. Aber es gibt es auch als, also ein Meeresgott. Ja. Aber das passiert sehr oft, also diese Wesenheiten werden oft in ganz kurze, kleine Geschichten beschrieben, etwas genauer, und tauchen aber in alle großen Geschichten auf. Und es ist halt der Cthulhu, aus welchem Grund auch immer, muss man dazu sagen, ist halt einfach die berühmteste Schöpfung vom Lovecraft. Aber es ist bei Weitem, aus meiner Sicht, nicht jene Schöpfung, die am öftesten erwähnt wird. Sonst noch Fragen und oder Anmerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns noch einmal recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir werden dann den Techniker fragen, der da hinter der schwarzen Leinwand sitzt, ob die Aufnahme passt hat.
Oder ob wir es nochmal machen müssen.
Oder ob wir es nochmal machen müssen, ja. Jo. Danke auf jeden Fall für die Aufnahme. Michael Grasecker.
Danke.
Er ist freiwillig da, ich habe ihm gesagt, komm, sonst. Und das war es eigentlich. Nein, man muss dazu sagen, der Michael Grasecker, auch ein gerade Mitglied der HDH, oder war ein Mitglied, wird aber bald wieder Mitglied, wenn er weiß, was gut für ihn ist, macht einen eigenen Fantasy-Spiele-Podcast, der Drachentöter, wo ich ebenfalls schon ein, zwei Mal meine Stimme habe erproben dürfen.
Mehrmals.
Mehr als dreimal. Ich bin Jurist, alles, was mehr als drei ist, übersteigt meine mathematischen Fähigkeiten. Ja. Auf jeden Fall zum Reinhören, ich glaube auf allen großen Plattformen, und geplant ist auch diese Lesung dann entsprechend dort zum Nachhören, und ja,
super cool. Gut,
dann, Dankeschön. Ja.
Danke.
Vielen Dank.
Podcast ist ein Gespräch zwischen Max, Madita, Michael und mir. Darin erfährt ihr alles rund um diese Lesung, wie es dazu gekommen ist, von der Idee bis zur Durchführung und was kommen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, euer Drachentöter Mike.